Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Hast du ein Culture-Thema?
Nee, ich könnte ja jetzt sagen, es wird gerade kälter draußen, es wurde aber gestern wärmer draußen. Deshalb war ich im Garten und habe Pflanzen geschnitten, so vor dem Winter.
Jetzt musstest du die Heizung nochmal neu einstellen, ja?
Hör mir bloß auf mit Heizung, ne? Das ist Albtraumthema, dass du irgendwie diese dumme Heizung mal konfiguriert kriegst, dass die bei jedem Wetter die richtige Temperatur macht, ne? Haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, so Heizkennlinie und bla, ne? Furchtbar.
Heizkreisverteiler richtig einstellen, ne? Und diesen ganzen Quatsch.
Das ist noch ein ganz anderes Thema, das steht irgendwann demnächst mal auf dem Plan, da mal in Ruhe nochmal durchzusteigen, aber irgendwie würde ich mir noch denken, dass das einfacher sein müsste, ne? Aber nein, man muss an der Heizung aktuell bei uns 17 Grad einstellen, damit es in den Räumen irgendwie 22 ist. Was?
Ja, so ist das, ne? Wenn man Fußbodenheizung hat, ja. Als Hausbesitzer, ne? Da gibt's spannendere Themen.
Ja, richtig.
So wie ich beschäftige mich gerade mit The Dog Case. Es geht um den Fall, dass, ja, was macht man, wenn man die Studioszene organisiert? Man guckt, dass es Hotels gibt, die, ja, in die man Hunde mitbringen darf. Aber naja, dazu vielleicht später mehr. Jetzt würde ich sagen, legen wir mal los mit dem Podcast.
Ne? Ja, genau. Und abgesehen davon heizst du ja mit dem AC30, ne?
Das ist richtig.
Ja.
Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 215. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche mit dem Heizprofi Klaus Beetz.
Und ich mit dem Nicht-Hundebesitzer, aber Planer Marc Bohn.
Und heute zu Gast ist Martin Zobel von Analog Vibes. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
Hi zusammen. Ja, cool, dass ich da sein darf.
Hey.
Wir sprechen mit Martin über analoge Hardware und darüber, welche Bauteile in analogen Geräten den Sound einfach mit entscheidend prägen. Und ich weiß nicht, ob ihr Analog Vibes kennt. Viele kennen sie vielleicht auch durch die DIY-Area auf der Studioszene, aber sie machen DIY-Kits von legendären analogen Hardware-Geräten. Dazu gleich mehr. Und wenn ihr aber Fragen habt, könnt ihr das gerne über die Kommentarfunktion auf YouTube, Facebook und Co. tun. Und Martin wird sie dann fachgerecht für euch beantworten. Und Martin, wir haben eben rausgefunden, du warst fast genau vor 5 Jahren schon mal zu Gast hier im Podcast. Ne? Damals auch zum Thema analoge Hardware-Klassiker selber bauen. So schnell vergeht die Zeit.
Ja, ja. Das war die erste Studioszene, oder? Tatsächlich.
Genau, das war, glaube ich, kurz vor der ersten Studioszene 2019. Und das war, glaube ich, noch ohne Klaus. War noch vor dem Wochenrückblick beziehungsweise vor dem Studiosofa. Das war die 9. Episode überhaupt. Also schaut gern mal rein. Und seitdem ist auch, glaube ich, einiges passiert. Wir haben im Vorgespräch auch überlegt, wie bezeichnen wir dich jetzt, ne, als Audio-Engineer. Du bist auch Musiker. Und für mich bist du gefühlt auch irgendwie generell Ingenieur. Ja, aber erzähl doch mal, was steckt hinter Analog Vibes und aus welchem Bereich kommst du eigentlich?
Also eigentlich bin ich Designer, das ist das, was ich eigentlich gelernt habe, studiert habe und auch wirklich gerne tue in verschiedensten Facetten. Aber ich habe während dem Studium eben einfach auch schon viel Musik gemacht und hatte dann auch das Glück, irgendwie einen Plattenvertrag zu bekommen. Und dann, wir haben damals Reggae-Musik gemacht, also so richtig analog. Und genau, und unser Produzent war damals Fully Fullwood. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere Bassist von Peter Tosh. Hat viele Bob Marley-Sachen mitgeschrieben, also viele Basslines von bekannten Bob Marley-Stücken. Auf jeden Fall hat der uns irgendwie entdeckt und zu sich nach L.A. geholt in sein Studio. Also es ist ein Jamaikaner, der seit über 30 Jahren in L.A. lebt. Und dort haben wir eben aufgenommen, voll analog, so wie man es halt früher gemacht hat. Und das war wirklich so für mich einfach so eine Erleuchtung, muss ich sagen. Einfach, weil davor hatte ich halt die Plugins, ja, und ich konnte es mir eh nicht anders leisten und ich konnte auch nicht verifizieren, ob das, was hinter diesen ganzen Marketing-Sprüchen steht, dass es wirklich so klingt wie das Echte, ob das wirklich so ist. Und in diesem Studio ist mir dann wirklich ein Licht aufgegangen. Also da hatten wir diese ganzen Klassiker alle zur Verfügung Und ich bin Lead Vocalist, also ich habe dann quasi LA2er, Pultec und Neumann-Mic gehabt. Und das war einfach das Werk, ich würde sagen, pure Inspiration. Und dass es wirklich auf den Kopfhörern schon so klingt wie eine Platte. Also wie meine Lieblingsplatten und so. Und das war für mich eigentlich so der Punkt, wo ich gedacht habe, wow, so mag ich eigentlich auch Musik machen. Und ich meine, es war relativ schnell klar, dass ich mir die Dinger nicht leisten kann. Aber als ich dann zurückkam nach Deutschland, nach den Aufnahmen, habe ich dann halt einfach versucht, es irgendwie, ja, die Wege zu finden. Und da war der Weg eben DIY. Also tatsächlich einfach diese Schaltpläne im Internet zu recherchieren. Und ich habe wahnsinnig viel Zeit darauf verwendet. Ich habe hier gleichzeitig ein Studio gebaut, eben in dem ich jetzt gerade sitze. Und ich habe wahnsinnig viel Zeit darauf verwendet, rauszufinden, was eigentlich so der Mythos hinter diesen Geräten ist. Was ist denn eigentlich Fiktion und was ist wirklich wahr? Und an welchen Bauteilen liegt es letztendlich? Und dann war mein erstes Gerät tatsächlich der LA2er. Ja. Und das, also als ich den dann angeschalten habe, das war wirklich, wow. Also das kann man eigentlich nicht in Worte fassen. Und dann war ich halt total angefixt, weil ich gemerkt habe, wow, ich kann das. Obwohl ich wirklich überhaupt gar keinen Hintergrund als Elektrotechniker oder so habe, sondern wirklich nur, weil ich es wollte. Das war mein Hauptbeweggrund. Ich wollte diesen Sound haben. Und dann war Analog Vibes eigentlich nur eine Konsequenz, weil ich habe das halt dann dooferweise ins Internet gestellt, habe das halt gepostet, was wir da gebaut haben. Und dieses LA2er-Gehäuse hat David, ein Freund von mir, gemacht, der einfach Mechatronik-Ingenieur ist. Der hat das konstruiert mit allem Pipapo. Also das war vom Original oder ist immer vom Original nicht weg zu unterscheiden. Und genau. Und dann kamen halt Anfragen aus der ganzen Welt. Und dann ist es halt ein bisschen so gewesen, dass ich bin halt Musiker, ich bin bei der Künstlersozialkasse, ich darf gar keine großen Einnahmen haben neben meinem Künstlerdasein. Und dann war das klar, wir müssen eine Firma gründen, um das Ganze auszulagern. Und ich bin dann quasi als Designer in dieser Firma tätig und liefere halt alles, was wir brauchen. Und so, das war eigentlich der Grundstein von Analog Vibes.
Okay, das heißt, ihr habt am Anfang Schaltpläne, glaube ich, zur Verfügung gestellt und eben die Cases, richtig? Und beziehungsweise, aber nicht die, ein Teil der Bauteile.
Ja, genau. Also es war so, dass wir in erster Linie waren es eben diese Gehäuse, wo wir wirklich uns darauf konzentriert haben, dass sie 100% authentisch sind. Also das ist wirklich, du kannst die Originalbauteile von einem alten Gerät dort einbauen und es passt. Und wir haben keine Schaltpläne zur Verfügung gestellt, sondern wir haben die Schaltpläne übersetzt in etwas, was wir gedacht haben, also was aus meiner Perspektive eben, ich bin ja auch diesen Weg gegangen, ich gedacht habe, so kann man es wirklich auch lesen als Nicht-Elektro-Nerd. Weil vor so einem Schaltplan stehst du dann eben erstmal und dann siehst du, weißt ja gar nicht, was das für Bezeichnungen sind.
Ja.
Und dann haben wir einfach wir haben es damals Wiring Diagram genannt, halt einfach, du siehst quasi das Gerät einfach mit aller Verkabelung dazu und jedes Bauteil, wie es tatsächlich aussieht in echt. Ja. Und dadurch hast du eigentlich eine Blaupause quasi, die du einfach nachvollziehen kannst. Und das Ganze ist dann relativ schnell ausgeartet in unsere Foto-Love-Stories. Wir haben dann so richtige Step-by-Step-Guides gemacht. Das waren beim LA2er damals 60 Seiten, 500 Fotos, wo man halt sieht, wie ich das Teil baue.
Geil.
Und das war auch ein bisschen witzig. Also es hatte schon auch Unterhaltungsfaktor. Und ich glaube, das war auch wichtig, weil es ja schon sehr trocken irgendwie ist. Aber mir war das an der Stelle noch gar nicht bewusst, was es für einen Impact eigentlich hat. Obwohl ich es selbst erlebt habe, aber man reflektiert es ja nicht so. Ich habe dann plötzlich E-Mails aus der ganzen Welt bekommen, also Dankes-E-Mails und auch teilweise Teile zugeschickt bekommen von Leuten aus den Staaten, Originalbauteile von alten Geräten, die sie halt noch hatten, weil sie mal bei der Air Force gearbeitet haben oder so, wo diese Übertrager auch Verwendung gefunden haben. Und da ist mir dann erst klar geworden, dass was eigentlich, also dieses, die Essenz von Analog Vibes ist eigentlich nicht diese Kisten, sondern eigentlich diese Selbstbefähigung, das Empowerment. Dass eigentlich Menschen diese Teile bauen, von denen sie einfach schon lange geträumt haben und sie es eigentlich nie zutrauen würden. Und wir befähigen sie durch unsere Guides und durch die Tutorials dazu, das zu tun. Und dann merken sie am Ende, dass es eigentlich keine Raketentechnik ist, sondern es ist relativ grob motorisch eigentlich, große Bauteile, keine Mikrotechnik so. Und das macht natürlich was mit dir. Also das hat einen deutlichen Impact. Also wir haben in diesen Videos, die wir machen, da vergleichen wir das immer mit diesem Da gibt es diesen Ausschnitt aus Castaway, wo Tom Hanks auf dieser Insel strandet und dann tagelang versucht, Feuer zu machen. Und irgendwann gelingt es ihm und dann tanzt er um dieses Feuer so rum und brüllt halt, schaut, was ich getan habe. Ich habe Feuer gemacht. Also das ist genau dieses Gefühl. Das finde ich, das drückt es halt einfach 1:1 aus.
Ja, und ihr habt dann aber auch einen Komplettsatz irgendwann angeboten. Ich glaube, den Silverface, ne?
Ja, zuvor noch den Tube Program Equalizer. Wir dürfen es ja quasi nach außen nicht so nennen. Das ist eigentlich ein authentischer Nachbau von dem alten Pultec EQP1A gewesen. Mhm. Und bei diesen Komplettbausätzen war es auch so, dass wir uns wirklich immer ein Ding raussuchen, was wir dann wirklich von der Pike 1:1 nachempfinden. Und das war aber, ist natürlich so, weil wir machen das alle nebenbei. Also das ist jetzt nicht unser Hauptding. Und deswegen können wir es uns auch nicht leisten, dass wir da diese ganzen Bauteile einkaufen und auf Lager halten und so weiter und so fort. Das ist ja ein wahnsinniger Invest. Und dann haben wir es einfach so gemacht, dass wir, weil wir das davor mit den Gehäusen schon ähnlich mal gemacht haben, dass wir einfach die Community mit einbeziehen. Und dann haben wir so einen Launch gestartet, wo wir halt einfach die Leute immer mit ins Studio nehmen und dann zeigen wir das Gerät und dann kann man den Sound anhören und so weiter. Und dann erkläre ich in mehreren Folgen, in mehreren Episoden von Videos, wie das Ding funktioniert, was auch passiert mit dem Sound, weil ich auch für mich empfunden habe, dass das einfach wirklich essentiell ist, als Engineer zu wissen, was passiert denn da drin eigentlich. Mhm. Das ist einfach wie ein Maler, der seine Palette gut kennt. Und dann versuche ich das so zu erklären, dass es wirklich gut verständlich ist. Und am Ende gibt es dann quasi so ein Pre-Order und der ist auch zeitlich begrenzt. Das heißt, es ist eigentlich ein Crowdfunding, also oder man kann auch Group Buy dazu sagen. Wir sammeln einfach Bestellungen ein für einen begrenzten Zeitraum. Und dann, wenn der Card quasi geschlossen ist, dann wissen wir genau, was der Bedarf ist. Und dann gehen wir in die Fertigung und haben auch das Budget, dann in die Fertigung zu gehen.
Mhm. Ach krass. Was kostet dann so ein Kit?
Das ist total unterschiedlich. Also wir haben viel gelernt. Wir waren eigentlich immer auch zu günstig. Wir haben am Ende selber nicht viel davon gehabt meistens. Also, also wenn du es in Verhältnis setzt, wie viel Arbeit in so einem Kit steckt. Ja. Also auch bei dem Pultec zum Beispiel. Ich meine, da haben wir die Filterspule, die ja auch für den Sound maßgeblich mitverantwortlich ist, die haben wir custom wickeln lassen. Die war auch getränkt in Bienenwachs, wie damals beim alten. Wir haben von Mundorf die Filterkondensatoren, weil es ja so schräge Werte waren damals in dem Pultec, haben wir die Filterkondensatoren von Mundorf extra für uns machen lassen. Mussten wahnsinnig viele abnehmen dafür, das zu tun. Also es ging die ganze Zeit so und Übertrager wickeln lassen und so weiter. Also das ist schon ziemlich, ja, wie soll ich sagen, wir wollen einfach an der Stelle keine Kompromisse eingehen. Also Klone gibt es genug da draußen. Mhm. Und unser Motto war einfach so, das ist einfach so. Also näher kommst du an den alten Pultec nicht dran, es sei denn, du kaufst den alten Pultec. Mhm. Und die Wette war auch im Raum gestanden eben, dass wir, wenn du einen alten und unseren dagegen stellst, dass die sich nicht mehr voneinander unterscheiden sollen eigentlich als ein alter von einem anderen alten. Und wir haben damals, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, Marc, auf der Studioszene 2019 mit Erik Breuer, der hatte ja damals dieses SSL-Pult da aufgebaut.
Genau, ja.
Und da haben wir das ja gemacht. Da haben wir einen Pultec mitgebracht und einen LA2er. Das war sozusagen die Vorstufe zu diesem Silverface-Projekt. Und eigentlich kam ich auch da drauf, weil Erik hat ja einen Silverface. Es war eben genau dieser 1967 Revision 2C. Und dann haben wir die nebeneinander ins Rack und dann hat er die auf den Masterbus von der SSL-Konsole gepackt. Und dann ist er vom Stuhl gefallen. Der konnte das einfach nicht glauben. Die sind ja nicht gematcht oder irgendwas. Dann das war quasi nichts voneinander zu unterscheiden. Und dann war der total geflasht. Und für mich war das dann eigentlich der Aufhänger, hey, dann lass uns eben in der nächsten Version einfach einen Silverface machen. Und wir versuchen, den 1967er Silverface von Erik zu klonen. Und das war dann eben, kam dann letztes Jahr tatsächlich raus. Und die Begeisterung, das war auf jeden Fall sehr, sehr groß und die Preise sind halt so, dass die natürlich immer stark variieren. Also ich glaube, der Silverface, der lag irgendwo bei 1700, 1800 Euro netto. Mhm. Und genau, da kann man natürlich sagen, ja gut, aber ein Warm Audio kostet halt nur ein paar hundert Euro und dann ist es aus unserer Perspektive müssen wir da auch nicht groß uns verkämpfen. Wenn du mit einem Warm Audio glücklich bist, dann hol dir einen Warm Audio. Ja, also das ist wirklich, bei uns die Devise war einfach immer, wenn du den neben einen anderen Silverface stellst, dann kannst du den im Studio einfach so verwenden und das wird genauso klingen.
Jetzt produziert ihr ja noch ein anderes Gerät, was, oder entwickelt noch ein anderes Gerät, was auch im Studio einen gewissen Platz einnimmt und einen gewissen Stellenwert hat, aber jetzt nicht unbedingt was mit Audio zu tun hat. Ihr habt noch ein anderes Projekt gestartet, nämlich mit Legend Espresso. Entwickelt ihr auch eine Siebträgermaschine, ne? Total spannend. Wie kam es dann dazu?
Ja, also das, was ich vorher gemeint habe mit diesem Selbstbefähigungsaspekt und diesem, weißt du, dass du deine Grenzen verschiebst, das hat dann natürlich, also das löst ja eine Dynamik aus, die nicht bei dem Bauen von Tonstudiogeräten aufhört eigentlich, sondern die beträgt sich eigentlich auf andere Lebensbereiche sozusagen. Mhm. Und wir haben dann einfach bei uns festgestellt, dass wir das, was wir eben jetzt hier, was uns hier gelungen ist, konnten wir eigentlich nur machen eben über unser persönliches Netzwerk. Also haben wir versucht eben als Vorstufe dazu ein Netzwerk zu bauen, wo Menschen, in dem sich die eine Idee haben, verbunden werden mit Menschen, die halt die Fähigkeiten haben und auch Menschen, die das Geld haben, um das umzusetzen und dieses Netzwerk dann diesen Startups, die daraus entstehen, eine komplette Firmeninfrastruktur mitliefert, um halt arbeiten zu können. Und dieses Startup heißt Your Company. Das ist jetzt nicht ganz deine Frage, aber es führt dorthin. Und als eine dieser Ideen, weil ich in diesem Netzwerk eben, das wir da gegründet haben, ja auch Mitglied bin, war einfach, weil ich totaler Kaffee-Nerd bin und meine Frau eben in der Zeit lange, also über mehrere Jahre ein Café hatte, so ein Spezialitätencafé in Tübingen. Und ich viel da an der Siebträgermaschine auch stand im Café und ich dann halt die ganze Zeit gedacht habe, boah, so eine Maschine für zu Hause wäre schon echt geil. Aber gleichzeitig dieses Dilemma halt so krass war mit diesem hohen Energieverbrauch und gleichzeitig, also es sind eigentlich gegensätzliche Anforderungen, hohe Präzision und eben wenig Energieverbrauch, den wir eigentlich wollen, damit es zeitgemäß wird. Und dann kam eben die Idee, was wäre eigentlich, wenn wir eine Maschine bauen würden, die wirklich verantwortungsvoll mit unseren begrenzten Ressourcen umgeht, die hochpräzise arbeitet, also wirklich auf dem Level einer High-End-Gastromaschine, aber eine Maschine für zu Hause. Eine Maschine, die weitestgehend aus recycelten und nachwachsenden Rohstoffen gebaut ist und die so gemacht ist, weil wir ja das die Expertise von Analog Vibes haben, dass wir die Menschen befähigen können, sie selbst instand zu halten, damit sie möglichst lange lebt. Also eigentlich war das übergeordnete Ziel, ein Erbstück zu bauen. Mhm. Eine Maschine, die so besonders ist, dass du sie irgendwann stolz deinen Kindern vererbst. Und weil ich ja selbst Designer bin, habe ich dann eben eine Designkonzeptstudie entworfen von einer Maschine, die frei überm Tresen schwebt auf so einem geschwungenen Holzgestell, damit sie einfach eben auch so schön ist, dass es eben, dass das Ganze quasi rund wird und die Maschine heißt eben Legend. Das war einfach die Konsequenz, wenn die Rohstoffe, die verbaut wurden, schon eine Geschichte haben und die Maschine so lange leben soll, dass sie noch eine Geschichte erzählen wird, dann ist Legend einfach der passende Name. Und dann haben wir das Projekt, also eine Firma gegründet, Legend Espresso, und das sind jetzt 15 Leute. Da sind auch ein paar Leute von Analog Vibes dabei natürlich. Und das sind alles halt, also Analog Vibes und Legend Espresso, das sind alles Leidenschaftsprojekte. Und natürlich muss man schon sagen, bei Espresso-Maschinen ist der Markt halt ungleich größer als bei DIY-Studiogeräten. Und dementsprechend nimmt es wahrscheinlich auch andere Dimensionen an. Aber letztendlich getrieben ist alles halt von Leidenschaft.
Okay. Wann wird die denn verfügbar sein? Weißt du das schon? Ich weiß, ich kenne auch verschiedene Frankenstein-Versionen. Wie weit seid ihr da?
Ja, genau. Also Frankenstein waren immer diese Prototypen, die wir gebaut haben. Die haben wir liebevoll Frankenstein genannt, weil der erste waren tatsächlich nur zwei gehobelte Holzbohlen aufeinander und dann war da unser Brühkopf vorne dran und alles war total roh und offen. Also es war wirklich ein Frankenstein. Der zweite Frankenstein schaut schon richtig gut aus. Also ist schon wirklich eine Espressomaschine. Man kann dem Projekt auch folgen, falls hier irgendjemand Kaffee-Nerd ist. Auf Instagram Legend Espresso oder ansonsten legend-espresso.com. Da kann man gibt es einen guten Newsletter, wo man die ganze Story miterlebt. Und jetzt, nächste Woche, gibt es hier einen großen Event, wo man eine Legend Espresso Kaffeebar auch sein wird, wo auch Analog Vibes dort sein wird. Und dort wird auch sozusagen der Grundaufbau von der Legend V01 vorgestellt, also die erste Legend, zumindest mal der Grundaufbau. Das heißt, wir arbeiten gerade jetzt wirklich nicht mehr am Frankenstein, sondern an der Legend. Aber wann sie rauskommt, also ich bin ja Designer und Marketer sozusagen an der Stelle. Ich kriege immer eine auf den Deckel von den Ingenieuren, wenn ich irgendwie welche Release-Dates verspreche. Aber ich schätze so, es wird schon noch 2 Jahre dauern, bis die tatsächlich auf dem Markt verfügbar ist, weil das muss ja dann noch alles zugelassen werden und so weiter und so fort. Also da kommt schon noch viel Arbeit auf uns zu. Aber man kann es jetzt schon verfolgen und es ist jetzt schon echt auch es wert, es zu verfolgen. Und wir sind auch immer wieder auf ausgewählten Events mit unserer Legend Espresso Bar, um dort halt einfach mit den Leuten einfach das Ganze schon zu feiern. Und das Feedback ist bis jetzt grandios.
Ich habe es mir jetzt gerade auf der Homepage nochmal, also hier ist die Frankenstein 1 ist ja zu sehen da. Und das sieht einfach, also ich finde, das sieht richtig geil aus. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Holz, Steampunk und einer Zapfanlage. Sieht super geil aus.
Also wenn du hochscrollst, dann siehst du eben, da gibt es so einen Videotrailer, wo wir den Frankenstein 2 vorgestellt haben. Das war eben jetzt vor ein paar Monaten. Ist auch ein super geiles Projekt. Und natürlich hat es mit Musik zu tun für mich. So. Also das alles entstand eigentlich aus der Musik, ja, Analog Vibes, und das Ganze war eigentlich nur eine Konsequenz immer. Aber dieser Self-Empowerment-Aspekt, der war eigentlich maßgeblich entscheidend dafür.
Sehr lecker. Ich meine, viele von uns sind ja auch im Kaffee-Game drin, ne? Patrick Leuchter, viele liebe Grüße, schreibt auch gerade, wow, die Siebträgermaschine ist gerade viel spannender als die analoge Studiotechnik, aber er ist halt auch sehr im Kaffee-Game drin. Ich habe ja da auch angefangen und ich meine, wenn man da die neuen Bilder sieht, von euch, von eurer Maschine, das sieht ja schon richtig, richtig cool aus. Ne? Also das Design ist echt der Wahnsinn.
Das ist nicht nur das Design, also was eigentlich innovativ ist, aber ihr müsst mich dann da bremsen, weil ich kann da auch leicht verloren gehen. Aber das, was an dieser Maschine wirklich besonders und innovativ ist, ist, dass sie wirklich auf einem Level arbeitet von einer High-End-Gastromaschine. Also ich spreche jetzt hier vom 30.000-Euro-Bereich, aber unsere Maschine hat halt nicht 10, 12 Liter Heißwasservolumen, um das zu bewerkstelligen, sondern einfach nur 0,3 Liter. Und sie ist halt in 90 Sekunden heiß. Und wenn du sie benutzt, dann kannst du quasi in einer Präzision arbeiten. Also ich glaube, das ist ein Temperaturkorridor von plus minus 0,25 Grad oder sowas. Verlässlich, egal ob du einen Espresso ziehst oder 100 hintereinander. Und was jetzt an dieser Maschine besonders geil wird, und ich glaube, da wird es dann für die Gastro vielleicht doch relevant, ist, dass in der Gastro hast du natürlich, du kannst ja quasi volumenbasiert arbeiten natürlich, dass du immer einen festen, weißt du, du drückst auf den Knopf, dann kommt was Festes raus. Das kann unsere Maschine natürlich auch, wenn du willst. Aber sie hat ja diesen Hebel. Und mit diesem Hebel kannst du den Druck steuern, weil du praktisch damit die Pumpe 1:1 steuerst. Und das können nur sehr wenige Gastromaschinen. Das heißt, du kannst komplett die Flow Rate und den Druck steuern. Also ist für die Nerds ist das super interessant, weil du hast halt wirklich die Möglichkeit, auf den Kaffee einzuwirken, wie sonst mit keiner Maschine. Wenn du das nicht willst, kannst du einfach den Hebel ziehen und dann hast du halt vollen Druck. Aber was unsere Maschine noch kann, sie kann die Temperatur verändern, weil unsere Maschine ist einfach egal, ob sie jetzt 91,4 Grad rauslässt oder 93,5. Du kannst auch einen Espresso so und den nächsten so rauslassen. Das ist für zu Hause vielleicht Overkill, weil du ja nicht die ganze Zeit die Bohnen wechselst. Aber fürs Café, das ist der Killer, weil du kannst halt wirklich jede Röstung, die du in einem Café hast, im Sweet Spot brühen, weil unsere Maschine immer auf den Punkt liefert. Und Energieeffizienzthema ist halt auch nochmal ganz was anderes. Also, weißt du, du kannst einfach die Brühgruppen hoch und runter fahren, wie du lustig bist. Und ich glaube, das wird wirklich einen Impact haben können. Also da sind wir voll überzeugt davon. Und dann werde ich hier im Studio natürlich auch eine haben.
Völlig krass.
Das ist eigentlich mein Hauptbeweggrund. Ich mag so eine Maschine haben.
Ja, ich hoffe, dass du uns dann bei der Studioszene 2026 dann hoffentlich ja damit mal einen Kaffee machst vor Ort.
Ja, vielleicht, wir haben ja schon mal gequatscht, also wir waren ja schon kurz mal überlegen, ob wir den Frankenstein 2 mit auf die Studioszene bringen, weil der liefert richtig geil Kaffee, aber da sind wir unterbesetzt. Also vielleicht machen wir es nächstes Jahr, ist unser Ziel, die erste Legend als Prototyp dastehen zu haben, und dann vielleicht kommen wir dann noch mit ein, zwei Leuten mehr, und dann gibt es bei uns am DIY-Stand gibt es dann auch noch guten Kaffee.
Geil, sehr gut. Dann lass uns doch mal zu eurem neuen Projekt kommen. Wieder zurück zur Audiotechnik. Ihr habt euch eine Legende vorgenommen, als DIY-Kit anzubieten, nämlich den Universal Audio, also ein Kit, was auf dem Universal Audio 176 Varimu-Kompressor aufbaut. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was ist der 176 und was macht ihn so besonders?
Also es baut tatsächlich nicht nur drauf auf, sondern es ist einfach, unser Ziel war, 176 zu bauen wieder. Und dieses Ziel haben wir ja schon erreicht, aber wir wollten einfach den 176 Varimu wieder verfügbar machen. Mhm. Und wie schon gesagt, machen wir das alles nebenbei, und es ist nicht unser Ziel gewesen, jetzt ein fertiges Produkt rauszubringen, das du einfach von der Stange kaufen kannst, sondern es geht ja nach wie vor um diesen Self-Empowerment-Aspekt, Und deswegen war die Idee, wir machen ihn als Kit verfügbar. Der 176 Warimo ist, ja, viele kennen ihn vielleicht als den Vorgänger vom 1176. Es war das erste kommerzielle Gerät tatsächlich, das Bill Putnam, der ja Universal Audio gegründet hat, tatsächlich damals auf den Markt gebracht hat, 1961. Und abgesehen von der Steuerung sozusagen mit den Reglern, die ähnlich sind wie beim 1176, ja, dass du zum Beispiel das Signal mit dem Input-Regler gegen den Threshold fährst zum Beispiel, soundtechnisch haben die überhaupt nichts miteinander zu tun. Also es sind zwei völlig verschiedene Welten. Der 1176 ist ja wirklich ein richtiges Arbeitstier eigentlich so als Studio-Standard. Der 176 ist halt eine Mojo-Maschine einfach. Also das ist ja ein Vollröhrenkompressor, basiert eben auf einem Warimu-Konzept. Das heißt, eine Röhre ist für die Gain-Anpassung verantwortlich, durch die eben alles durchgeht. Und wenn euch das interessiert, wirklich so im Detail, da müsste heute Abend oder morgen, glaube ich, weiß ich jetzt nicht ganz sicher, das nächste Video auf analogvibes.com rausgehen. Und da erkläre ich nämlich genau, was da technisch in diesem Gerät passiert. Und ich zeige euch das im Video. Und es gibt natürlich immer dazu auch so, wir nennen es eben diese E-Papers, wo man das sich einfach selber reinziehen kann, was damit eigentlich, also was in diesem 176 eigentlich passiert. Also das ist ein super geiler Kompressor, der eine extrem starke Färbung hat, der eine extrem Wärme und also das Signal dick macht. Ich kann es kaum beschreiben, aber wenn euch das interessiert, da gibt es auch jetzt schon auf Analog Vibes ein Video, wo ich den 176 bei mir im Studio vorführe durch verschiedene Soundquellen.
Ja, und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was bedeutet Warimu?
Na, Warimu ist eben der variable Gain in der Röhre. Das heißt eben, eine Röhre braucht ja eine Spannung, damit der sie versorgt wird und dann erzeugt sie einen Gain. Und in diesem Warimu-Konzept wird quasi diese Gleichspannung, mit der eben die Röhre versorgt wird, die ändert sich sozusagen entsprechend dem, was über den Threshold geht. Und umso mehr Spannung eben auf diese Röhre trifft, umso weniger Gain gibt sie. Also der Röhrenbias wird im Endeffekt verändert. Genau. Und dadurch, dass der Bias sich verändert, ändert sich der Output-Gain der Röhre. Und dann hast du Gain Reduction.
Ja, das wird die Episode, wo Klaus und ich unser Imposter-Syndrom sehr, sehr stark spielen werden.
Ja, es stellen sich viele Fragen bei mir. Ich glaube, Marc, bei dir ist es nicht anders. Ich hatte zwar früher einen Cosmos Elektrobaukasten, aber das reicht noch nicht, glaube ich, so vom Wissen her, um das genau zu verstehen. Aber ja, vielleicht kommen wir da durch.
Genau. Da gehen wir ja gleich noch später drauf ein. Aber Martin, vielleicht noch mal ganz kurz die Frage, diese Dokumente, die du mir geschickt hast, die kann man, glaube ich, auch bei euch auf der Website runterladen. Da sind sehr, sehr viele sehr anschauliche Grafiken drin. Und ich habe ja auch gestern Abend noch eine Erfahrung gemacht mit einer eurer Grafiken. Da kommen wir auch gleich noch zu. Aber die kann man sich auch downloaden, ne? So die ganzen Geschichte zu also den Geräten.
Genau, das eine, was ich dir geschickt habe, das kommt eben jetzt heute oder morgen eben zu diesem Video dazu eben raus. Und das andere ist permanent auf der Webseite verfügbar. Und da gibt's natürlich viele Dokumente, weil wir die Leute ja wirklich auch abholen wollen. Es gibt ja viele Leute, die neu zu uns kommen, die noch nie irgendwas gebaut haben. Also das muss man sich einfach mal vorstellen. Und die bauen dann ein LA2er zum Beispiel. Mhm. Also, und die halten es vorher für komplett unmöglich. Und nachher haben sie einen da stehen, da könnt ihr irgendwie sehen, wir haben ja auch da gab es damals so eine Facebook-Gruppe oder gibt es immer noch und die Leute posten das, die sind völlig aus dem Häuschen und es gibt auch eben Guides, wo ich wirklich die ganzen Basics irgendwie durchgehe, wo ich dann Löt-Tutorials verlinkt habe, wo ich die Bauteile erkläre, wo ich dann eben erkläre, wie man eigentlich überhaupt lötet, wie man einfach seine Sicherheitsvorkehrungen trifft, weil da ist ja schon bei Röhrentechnik eine höhere Spannung mit involviert, wie man Kondensatoren entlädt und so weiter und so fort, wie man troubleshootet, also die ganzen Ängste eigentlich, die Community mir gespiegelt hat über die letzten Jahre, die fließen halt in diese Dokumente rein. Mhm. Und damit versuche ich die Leute halt wirklich abzuholen und denen wirklich zu vermitteln, dass aus meiner eigenen Wahrnehmung damals, wie lange ich um diesen LA2er rumgeschlichen bin, bis ich mir wirklich den Schritt gegangen bin, ihn zu bauen, obwohl ich natürlich keine Analog Vibes hatte und keine Guides sozusagen in dem Bereich. Die größte Hürde war einfach in meinem Kopf. Ja, also das war am Ende war es nicht ansatzweise so schwierig, wie ich es mir ausgemalt habe. Und das versuche ich wirklich zu vermitteln. Man muss halt wirklich einfach gucken, dass man fokussiert arbeitet. Und in dem Fall von Analog Vibes muss man wirklich eigentlich nur Malen nach Zahlen Anleitungen befolgen und das Ganze halt fokussiert tun.
Ja. Du hast eben das Wort Community genannt. Das ist ja auch eigentlich das Stichwort, wo, ja, weshalb es eigentlich zu diesem Projekt gekommen ist. Das heißt, ihr hattet dieses Feedback aus der Community, dass der gewünscht ist.
Der 176.
Genau.
Ja. Genau, ja, das war tatsächlich so, dass wir ja angefangen haben mit dem LA2er und mit dem Pull-Deck und so weiter. Und dann kam halt immer wieder mal die Anfrage aus der Community und die kam dann immer öfters, wollt ihr nicht mal einen 176 bauen? Und ich selbst habe noch nie einen echten 176 vor der Nase gehabt. Ich habe noch nie einen gehört. Ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich da einlasse. Und ich habe irgendwann diese Challenge dann einfach angenommen für die Community. Und dann habe ich erst mal gemerkt, wie wenig Informationen ich dazu bekomme. Also der 175B ist noch ein Stück weiter verbreitet, aber beim 176 wird es dann richtig dünn. Also ich hatte dann wirklich irgendwann, habe ich so ein altes Service-Manual gefunden aus der Zeit, mit einem Schaltplan drin und so ein bisschen erklärt, wie das Ganze einzustellen ist. Da waren die Platinen abgebildet in seiner Zeichnung. Und dann haben wir halt Fotos gesucht im Netz, wo der 176 drauf ist, bis wir ein Bauteil, das wir dann eben selbst besorgen konnten, eben das VU-Meter war das damals, bis wir das ausmessen konnten als Referenz, weil wir hatten das echte da und haben dann wirklich auf den Fotos referenziert zum VU-Meter alle Maße genommen von den Fotos, die wir hatten. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und genau, und haben dann daraufhin eben das Gehäuse entwickelt und die Platinen entwickelt und so weiter. Und das war am Ende echt erstaunlich, weil dann kam auch Feedback aus der Community von jemandem aus LA, der tatsächlich einen originalen 176 im Studio hat. Und der hat halt einfach gemeint, ey Leute, eure Platine ist 2 mm größer als im Original. Aber der war fassungslos, dass wir das geschafft haben, von Bildern dieses Ding so nachzubauen, dass es eigentlich auf den ersten Blick von seinem echten überhaupt nicht wegzuerkennen ist. Und für mich war diese Reise halt auch wirklich super spannend, weil ich hatte eigentlich kaum jemanden, an den ich mich wenden konnte, um zu fragen, wie denn dies oder jenes funktioniert. Und habe dann wirklich mich in diesen Tunnel begeben und am Ende hat er natürlich nicht funktioniert. Und dann musste ich halt rausfinden, warum er nicht funktioniert. Und dann kommt wieder dieser Troubleshooting-Aspekt, vor dem alle so viel Angst haben, was eigentlich natürlich immer unangenehm ist, aber auch immer eine Riesenchance ist, weil du musst dich wirklich dann mit dieser Schaltung auseinandersetzen. Und auch da gibt es Tricks, wie man eben da rangeht. Und dann habe ich auch relativ bald diese Fehler gefunden, die da drin waren. Und die waren nicht, weil ich es falsch gebaut habe, weil sie im Schaltplan waren sie anders drin. Also es waren einfach Zahlen. Irgendwie da stand einmal 180 Volt anstatt 80 Volt. Einmal war auf der Platine eine Verbindung nicht eingezeichnet, die eigentlich da sein hätte müssen. Dann ist mir die erste Platine durchgebrutzelt und so weiter. Also vielleicht war das eine Art Kopierschutz von damals. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir das behoben. Und dann lief das Ding das erste Mal und ich hatte ja überhaupt keine Ahnung. Also ich wusste ja gar nicht, worauf ich mich soundmäßig auch einlasse, weil LA2er, ja, wie gesagt, kennt man, oder ich meine, wenn man keinen echten hat, dann kennt man zumindest das Plugin und man hat so ungefähr von der Soundcharakteristik eine Vorstellung. Aber dem 176 hatte ich überhaupt keine Ahnung. Und dann habe ich das Ding angemacht und habe so ein Gitarrensample dadurch geschickt. Das zeige ich auch in einem Video, das gerade auf der Webseite ist, auf Analog Vibes. Und ich war einfach wirklich, also es war, ja, man kann es eigentlich kaum in Worte fassen, dieser Moment, was dieser Kompressor mit dieser Gitarre getan hat. Also die hat wirklich angefangen zu fliegen. Das war eine Dimension plötzlich da. Und ich war so baff, ich habe einfach mein Handy rausgezogen und habe es gefilmt in dem Moment. Und das zeige ich eben auch in diesem Video. Und ich habe halt vorher noch nie irgendwas ansatzweise in der Richtung so gehört. Also der LA2er ist eh ein relativ transparenter Röhrenkompressor, wenn man jetzt auf Röhren sich bezieht. Ja, und dann hatten wir das Ding so. Und das war die Reise dorthin. Und dann konnten wir es das erste Mal nur als Gehäuse mit eben diesen handgemachten Platinen. Ich habe sogar welche hier, die so wirklich mit so Fork-Turrets quasi besetzt sind. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann.
Cool.
Also steckt super viel Arbeit drin, super viel Liebe zum Detail und genau, und da hatten wir dann das erste Mal eben auch das Feedback von Leuten aus, ich weiß noch, Lior Goldenberg zum Beispiel, Produzent von Alanis Morissette, Stone Temple Pilots, hat der gemacht zum Beispiel. Der hat mich angeschrieben und hat gemeint, der ist seit Jahren auf der Suche nach so einem Ding. Und ich meine, die haben theoretisch das Geld, aber es gibt halt einfach keinen. Keiner verkauft einen und der hat sich dann sofort dieses Kit besorgt und hat es wahrscheinlich von seinem Techniker bauen lassen, nehme ich an. Aber Damit haben wir ihn das erste Mal verfügbar gemacht. Und dann war seitdem war wirklich der immer wieder der Gedanke, weil wir ja dann unsere Complete Kits angefangen haben, diese vollen Bausätze mit allen Teilen drin, dass wir den vielleicht einfach auch mal als vollen Bausatz machen können. Und dann haben wir das mit der Community auch diskutiert und die Leute haben, glaube ich, echt buchstäblich Jahre gewartet. Und das lag einfach daran, dass viele dieser Bauteile nicht mehr verfügbar sind. Mhm. Also ich habe damals, als ich den Prototyp gebaut habe, da habe ich schon wirklich Monate damit zugebracht, die Original-Trafos zu finden. Ich möchte gar nicht sagen, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe, weil die wirklich wie Gold gehandelt werden, diese Bauteile. Und jetzt ein Complete-Kit rauszubringen, wenn einfach die wichtigsten Bauteile nicht mehr verfügbar sind, das ist auf jeden Fall eine krasse Aktion. Und wir haben aber dadurch, dass wir eben ja jetzt schon ein paar Jahre das machen, schon auch gewisse Connections aufgebaut, so in dieser Szene. Und da gab es zum Beispiel einen wichtigen Player, ist AMI in USA. Die machen halt Trafos unter anderem. Und die haben uns damals für den LA2A die originalen Trafos nachgebaut. Und die hatten aber das Design für diese Trafos schon in der Schublade. Das heißt, die konnten sie uns einfach anbieten und die sind absoluter Hammer. Also die sind von den Originalen, die ich hier habe, nicht wegzuerkennen. Wir haben Messungen durchgenommen, das ist alles im Toleranzbereich. Und dann haben wir eben Folgendes gemacht. Wir haben für den 176, haben wir dann den Dennis eben angeschrieben von AMI und habe gesagt, ey, ist voll verrückt jetzt, aber wir würden gerne 176 machen. Wir haben die Original-Trafos, wenn wir euch die schicken, ja, und ihr dürft die reverse-engineeren, würdet ihr das tun? Und wenn du sowas normalerweise irgendjemanden fragst, irgendeine Firma hier in Deutschland, dann sagen die, also Haufe oder sowas, dann sagen die, ja, wenn ihr 10.000 nehmt, machen wir das gerne. Aber die haben das tatsächlich gemacht. Dann haben die Prototypen uns geschickt. Ich habe hier ein paar rumstehen. Das ist hier Prototyp 1 von dem Interstage-Trafo vom 176, Prototyp 3. Also ihr seht, das sind wirklich viele, ja, viel Zeit steckt da drin, das auszumessen, zu vergleichen. Und die haben jetzt noch diese Kabel raushängen, aber die werden dann eben auch, wenn sie für das Kit kommen, werden sie dann einfach natürlich originalgetreu schön hier diese, ja, einfach 1:1. Man kann die wirklich innen wie außen nicht weg unterscheiden vom Original. Und das war jetzt nicht, war nur ein Bauteil von vielen, ja, die beim 176 einfach super kritisch sind. Und das hat ewig gebraucht, bis wir da wirklich auf einen grünen Zweig gekommen sind, zu sagen irgendwann, okay, so können wir es jetzt anbieten. So können wir tatsächlich 176 anbieten. Und es ist wie alle anderen Kits, die wir bis jetzt in dieser Richtung gemacht haben, nicht irgendwie ein Klon oder es baut nicht nur auf dem 176 auf, sondern die Idee ist, den 176 wieder auferstehen zu lassen in seiner ganzen Glory sozusagen, halt wirklich mit allem drum und dran.
Habt ihr da schon einen Preis?
Der Preis für das Kit, ja genau, den habe ich jetzt, gestern haben wir den dann beschlossen, also das wird 2.499 € netto kosten. Das ist schon eine ganz schöne Ansage für ein DIY-Kit. Mhm. Und das ist uns natürlich bewusst, aber es ist einfach ein 176. Mhm. Und wenn man überlegt, gut, er ist eh nicht verfügbar, aber der letzte, den ich gesehen habe vor 2,5 Jahren, der ging für über $15.000 raus. Boah. Und es ist einfach so, dass wir keine Kompromisse eingehen wollten. Also wir wollten eben nicht so ein irgendwie Klon machen, sondern wir wollten einen 176 machen und das ist die Konsequenz daraus. Wir lassen alle Teile hier, soweit es geht, das Gehäuse und so weiter, alles hier in der Nähe fertigen. Das ist alles richtig geile Qualität und dann hat es am Ende diesen Preis und ich habe auch echt geschluckt, weil ich mir gedacht habe, Leute, es ist halt ein DIY-Kit. Aber an der Stelle merken wir jetzt schon ganz deutlich, auch nach diesem ersten Video, was letzte Woche rauskam, das Interesse ist sehr groß von großen Studios, also von Record Plant in L.A. Und also die kommen wirklich, die haben halt einfach Interesse dran, weil sie dieses Gerät wollen. Die bauen es wahrscheinlich natürlich nicht selbst, ja, sondern die haben ihre Techniker, die das alle bauen für sie. Aber das Interesse ist aus dieser Szene ganz groß und wir haben da so einen Spagat, weißt du, zwischen der DIY-Nerd-Szene, die halt teilweise dann Kits für 300 € sich kaufen, um dann irgendein Preamp zu bauen, und diesem hier. Aber ich würde sagen, das ist es halt trotzdem so wert. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt unfassbar, wenn du für 2.500 € netto einen echten 176 dann im Studio stehen hast.
Krass. Verrückt. Ja, du hast in diesen Dokumenten auch eine originale Preisliste. Und ich glaube, da steht der 176 bei $480.
Das ist unfassbar, ja. Also der muss dazu sagen, die ist von 1961. Und wir haben ja sogar, unsere Version ist ja die 176 TT, also Doppel-T-Variante. Das siehst du auch in der Preisliste. Das ist das Ultra-Upgrade.
Mhm.
Da hast du dann ein T-Pad am Eingang und am Ausgang. Da hast du 6 dB mehr Gain und kannst stufenlos regeln. Das konnte der alte, normale 176 nicht. Und unsere Variante wird diese Doppel-T, also das Ultra-Upgrade. Das hat damals, glaube ich, $40 mehr gekostet sogar.
Verrückt. Und einen Fun-Fact fand ich mega witzig, dass der Regler, um umzustellen von auf Gain Reduction Mode, ist in dem Gehäuse. Ist das richtig?
Ja, ist richtig. Also das war einfach so, dass links vom VO-Meter war bei dem 175B dieser Meter-Switch, wo du zwischen Gain Reduction, Output und Input umstellen konntest. Aber beim 176 ist der schon vergeben, der Platz, weil da ist der Ratio-Schalter. Und dann haben sie den einfach, oder dann hat Bill Putnam den einfach innen reingebaut. Das heißt, um umzuschalten, musstest du die Front aufschrauben, aufklappen, innen reinfassen, wieder zumachen. Das ist natürlich also total unpraktikabel. Also, und das ist aber auch was an DIY so geil ist. Was an der Stelle hat mich das natürlich auch genervt. Und was ich gemacht habe, ich habe einfach diesen, da gibt es ja diese zwei Vernier Potis, einen für den Eingang und einen für den Ausgang. Die waren damals da, um so die Feinabstufung im Gain-Bereich zu machen, am Eingang und am Ausgang. Und da habe ich den normalen Poti einfach ersetzt durch einen Push-Pull-Poti mit einem Schalter hinten dran. Und wenn ich den Poti ziehe, dann zeigt mir das VU-Meter Ausgang, also ein Output an. Und wenn ich normal halt gedrückt habe, dann ist es einfach Gain-Reduction. Und das ist für mich eigentlich alles, was ich brauche. Also ein Output-Level und Gain-Reduction. Und das kann ich halt, als wenn du so dich mit dem Ganzen auseinandergesetzt hast, dann kannst du sowas halt einfach über die DIY-Methode nachträglich hinzufügen. Und ich habe ja nicht wirklich, also die Front ist nicht verändert, augenscheinlich. Okay. Und der Schaltkreis ist ja auch nicht verändert, weil ich habe ja nur genommen, was schon da ist. Und das Ganze habe ich sogar noch weitergetrieben, weil was manche gar nicht wissen, dass der 176 hat ja eigentlich zwei Gain-Stufen auf der Platine. Über einen Jumper, haben die das damals genannt. Da konntest du Low-Gain oder High-Gain schalten. Mhm. Ja? Also das darf man nicht verwechseln mit einem Jumper in einem modernen Gerät, wo du einen Stecker von da nach da schiebst. Sondern du musstest es auf der Platine umlöten. Das bedeutet, ich muss mir mal vorstellen, ich meine, das macht eigentlich, also was diese Low-Gain- und High-Gain-Mode tut, ist, dass du 10 dB mehr Input-Gain hast. Das heißt, du hast natürlich das Signal 10 dB früher im Threshold. Das ist natürlich super geil, wenn du das machen kannst, weil du halt viel flexibler mit dem Ding arbeiten kannst. Das macht das ganze Gerät viel flexibler in der Theorie, ja. Aber wenn du dir vorstellst, dass du während einer laufenden Session dann plötzlich Gerät aufschrauben und dann auf der Hauptplatine rumlöten, damit du einen High-Gain-Modus hast, das kannst du halt klicken. Und ich habe einfach den Input-Vernier Poti genommen und habe da auch einen Push-Pull-Schalter dahinter gesetzt. Und wenn ich den Poti ziehe, bin ich im High-Gain-Mode und kann halt quasi viel krasser in den Kompressor reinfahren. Und auch da, ich habe die Schaltung nicht verändert, ich habe die Front nicht verändert. Ich habe einfach nur genommen, was schon da war und habe es einfach für mich zugänglich gemacht. Und das sind auch Sachen, die ich natürlich mit der Community teile an der Stelle. Also das ist schon echt eine coole Sache eben beim DIY.
Ich hatte mir ja letztes Jahr auf der Studioszene eine Reamping-Box gekauft. Und mein Ziel war es, bis zur nächsten Studioszene, die auch wirklich zu bauen. Und jetzt habe ich auch gestern dann die tatsächlich als Vorbereitung auf den Podcast heute, habe ich die gestern Abend die Reamping-Box gebaut. Ich halte sie mal ganz kurz in die Kamera.
Geil.
Man kann auch auf meinem Instagram-Account.
Sieht richtig gut aus.
Sieht richtig gut aus. Und Balls, Volume und Tone-Regler, steht Analog Vibes-Logo drauf und Reamp Deluxe steht noch drauf. Ja, also ist echt schickes Teil geworden. Ich habe es noch nicht geschafft, sie auszuprobieren. Ich glaube, ich habe auch einen Fehler gemacht. Da wollte ich dich eigentlich im Vorgespräch schon dazu interviewen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ihr ja auch mit Analog Vibes auf der Studioszene seid, die ja nächste Woche vom 22. bis 24. Oktober in Hamburg stattfindet. Ich glaube, alle Hörer und Hörerinnen haben bereits davon gehört. Aber da hat man ja bei euch in der DIY-Area auch die Möglichkeit, eine Reamping-Box selber zu bauen, ein Mic-Gain-Booster, also ein Mic-Gain-Booster und halt auch ein kostenloses Mikrofonkabel mit Komponenten von Neutrik und von Cordial, ja. Und die Sachen kann man jetzt schon im Vorfeld bei euch auf der Website bestellen. Den Link dazu packe ich euch auch in die Shownotes. Also wenn ihr ein Studioszene-Ticket habt und vor Ort seid, würde ich sagen, schaut da mal vorbei und baut das mal zusammen, Martin. Was erwartet die Teilnehmer?
Naja, also genau, das, was du eigentlich gerade schon gesagt hast, umschreibt es sehr gut. Also wir haben dann eben da den Platz, wir haben Lötstationen dort, die Leute können dort hinkommen und diese Projekte bauen, betreut von Martin und Samuel aus dem Analog Vibes Team. Und wir werden natürlich auch vor Ort sein mit unserem 176, mit einem kleinen Rack, wo ein paar von unseren Sachen fertig gebaut drin sind, wo man die ausprobieren kann, wo man eben verschiedene Sounds dadurch jagen kann. Genau. Und ich war bis jetzt so, es war damals schon an der ersten Studioszene, war das so krass, weil wir einfach überhaupt nicht wussten, was uns da auch erwarten wird. Also weil ich dachte, es könnte jetzt sein, wir kommen dorthin und da ist nichts los. Und es war halt einfach überhaupt nicht so. Also wir wurden ja da wirklich überrannt und die Leute waren total euphorisch. Und das ist eigentlich genau das, was ich die ganze Zeit meine. Das macht halt was mit dir. Du gehst dann damit mit was raus, was du selbst gebaut hast mit deinen eigenen Händen. Und dann ist es nicht ein Teil, was du dir ins Regal stellst und anguckst, wenn du vorbeiläufst, sondern du benutzt es tatsächlich, um damit halt Sound zu machen. Und das ist, ja, das hat ja dann nochmal eine Metaebene.
Ja, total. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühlte mich dann so ein bisschen gestern Abend wie Malen nach Zahlen. Also es waren sehr schöne Grafiken, wo so Step-by-Step erklärt wurde, was wohin kommt. Löten hatte ich nochmal irgendwie mein Wissen ausgekramt von meiner Ausbildung. So, ich hatte immer so Elektrotechnik und Elektronik. Viele wissen, ich hatte mal Elektrotechnik studiert, aber es gibt auch einen Grund, warum ich das nicht abgeschlossen habe. Und dann habe ich mir so ein bisschen euer Dokument so als Hilfe gesucht und es gibt auch eine Erklärung von Dr. Andreas Hau, wie er eine Reamping Box gebaut hat. Ich glaube, das ist eine ähnliche Schaltung, wenn mich nicht alles täuscht. Das hat mir dann so geholfen, aber ich musste tatsächlich auch bei einigen Bauteilen auch erstmal checken, was ist das überhaupt? Mich dann nachher so gefragt, so dann saß ich da so, okay, welche Bauteile sind denn jetzt irgendwie auch wirklich relevant für den Sound am Ende des Tages? Ja, und jetzt einfach mal an dich die Frage, was würdest du sagen, welche Bauteile sind da in dem 176 drin und welche sind da wirklich entscheidend für den Sound?
Mhm. Also, das ist eine gute Frage. Bei dem 176 hast du natürlich die Röhren, ja, also die Röhren, die im Signalweg liegen natürlich vor allem. Die anderen spielen eigentlich weniger eine Rolle. Die müssen halt einfach zum Beispiel nur Signal gleich richten. Die Trafos, also die Übertrager, sagt man ja in Deutsch, sind super wichtig. Also wir haben im 176 gleich drei Stück davon, am Eingang, Interstage und Ausgang. Und dann haben wir eben an manchen Stellen auch zum Beispiel Kondensatoren, die wirklich im Signalweg liegen, die einen großen Impact haben auf den Sound. Also da kommt es dann eben auch darauf an, was für eine Art von Kondensatoren es ist. Und wir haben damals zum Beispiel bei dem Pultec-Kit, da habe ich mir wirklich die Arbeit gemacht, auch mir rauszufinden, warum eigentlich dieser Pultec-Filter so klingt, wie er klingt. Ja, da haben wir diese Filterspule drin und dazu gibt es dann eben Kondensatoren, die dann eben damit zusammengeschalten werden. Und da gibt es ja immer einen großen Mythos, ja, du musst genau, also das ist auch bei den Gitarristen, ist es ja auch so oft, dass man dann, da kann man ja wirklich esoterisch werden. Und für mich war aber immer schon die Frage oder interessant zu wissen, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Und natürlich ist es immer subjektiv, aber ich habe mir damals bei dem Pultec die Arbeit gemacht. Ich habe da mit Chris Preston ganz lange, war ich im Austausch, der seit Jahrzehnten Pultecs serviced, der dann auch ein bisschen den Mythos so halt versucht hat zu entmystifizieren. Und dann saß ich halt eben hier, nachdem ich die Rückmeldung hatte, welche Art von Kondensatoren er denn immer entdeckt hat, wenn er dann eben diese Filtereinheiten geserviced hat. Da habe ich hier einfach mal alles an Kondensatoren, was ich so kriegen konnte, von Vintage bis neu aufgebaut und habe das einfach mit einer Schaltung durchgeschalten, sozusagen während ich Signal durch den Pultec gejagt habe. Und damit konnte ich tatsächlich Unterschiede feststellen. Also natürlich sind es dann immer Toleranzen, aber ich habe mich eigentlich schon bemüht, dass die relativ nah beieinander sind, was die Werte betrifft. Und dann ist es eigentlich schon auch eine subjektive, Geschmackssache, würde ich mal fast sagen. Also für mich war dann zum Beispiel klar, Polyester-Kondensatoren würde ich nie mehr im Filter einbauen. Weil die klingen für mich immer so, die haben immer was Unangenehmes, also gerade im High-End. Also das sind so Sachen, ich bin ja kein Ingenieur in dem Sinne, ja, auch wenn du vorher so nicht ein Stück weit so tituliert hast, sondern ich bin eigentlich komplett Autodidakt und das ist wirklich was ein subjektives Empfinden ist, was sicher keine wissenschaftliche Grundlage hat, die für alle gilt, aber nach diesen, ja, nach diesen Entdeckungen oder nach diesen Resultaten versuche ich natürlich, das dann auch in die Kids zu übertragen. Und manchmal sind es halt wirklich ganz, also so essentiell, wie etwas auch gemacht ist. Also bei dieser Filterspule zum Beispiel, die damals für den Pultec war. Und beim 176 sind sie jetzt also wirklich maßgeblich für den Sound verantwortlich, sind meines Erachtens die Röhren. Also es gibt drei Röhren im Schaltkreis. Die Varimo-Röhre natürlich ist verantwortlich, aber die, was ein kritischer Punkt sind, sind die Übertrager tatsächlich. Und deswegen sind die einfach auch so teuer. Also deswegen, ich habe jetzt in der letzten Zeit immer wieder mal geguckt in der Vorbereitung auf das Kit. Man findet genau diese Trafos, die du für einen LA2er und für einen Pultec oder für einen 176 brauchst, die findest du einfach nicht. Und wenn du einen findest, dann kannst du locker mal für so einen Übertrager $1,000 hinlegen. Und das sind natürlich eigentlich Fantasiepreise, aber Menschen sind bereit, das zu bezahlen dafür, um diesen Sound oder diesen originalen Übertrager zu haben. Und für uns ist natürlich überhaupt nicht machbar, sowas irgendwie als Kit. Es gibt ja gar keine Bestände. Und deswegen haben wir eben dann die Übertrager reverse-engineeren lassen und versuchen mit den Legierungen, die damals verwendet wurden, und das Ganze so zu wickeln. Also das ist natürlich super nerdig. Aber mit diesem Prototyp bin ich damals ja auch, als ich den das erste Mal wirklich am Laufen hatte, bin ich ja auch in Berlin durch die Studios getingelt und war auch in dem Low-Swing-Studio. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Auch eine, also alles analog im Endeffekt, und der hatte auch einen originalen 176 und deswegen bin ich dorthin. Und der wollte den sofort kaufen, der wollte den einfach abkaufen direkt, nachdem ich da im Studio war. Es war aber der einzige bis dahin, den es ihm gab, und ich habe gesagt, der ist nicht verkäuflich. Und wir haben da auch Messungen gemacht und so weiter und so fort, und es ist natürlich, unterscheiden die sich alle, weil die Bauteile etwas gealtert sind, aber es war unfassbar wieder an der Stelle, wie nah wir da dran waren.
Jetzt hast du die Röhren im Signalweg eben schon angesprochen. Ich habe null Ahnung von Elektrotechnik. Ich sehe jetzt hier auf dieser wunderschönen Zeichnung, die du gemacht hast, eine 6BC8-Röhre, eine 12AX7 und eine 12BH7. Das sagt mir überhaupt nichts, aber es wird sicherlich einen sehr guten Grund dafür geben, dass genau die da drin sind. Warum sind die da drin?
Gitarristen wissen das, ne? So ungefähr.
Ja, Gitarristen. Also ich meine, die 12AX7 ist ja eine der weit verbreitetsten Vorverstärkerröhren sozusagen. Und die 6BC8, da gibt es verschiedene, die eigentlich was Ähnliches tun oder auch tatsächlich sogar auch gleiche Messwerte haben wir herausgefunden, weil die 6BC8 ist nämlich auch nicht mehr in diesen Stückzahlen verfügbar. Wir haben mit Michael Keim uns unterhalten, den ihr vielleicht kennt. Der hat auch Yogis Röhrenbude schon vor Jahrzehnten, gab es eine Webseite, wo man alles, was Röhren betrifft, also einer der deutschen Röhrengurus, würde ich sagen. Und der hat uns dann eben gesagt, welche Röhren einfach genau die identisch sind sozusagen und man wirklich als Drop-in-Replacement nutzen kann. Aber diese 6BC8 und diese Art von Röhren, das ist halt einfach, die haben eben die Möglichkeit, eben über die Veränderung der Grid-Spannung sozusagen halt den Gain anzupassen. Deswegen ist diese Röhre da drin. Und die 12AX7 ist eine Verstärkerröhre und die 12BH7 auch. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die, also es kommt auf die Schaltung drauf an. Wir haben nämlich zum Beispiel in dem LA2er auch eine 12AX7 und eine 12BH7 im Verstärker. Aber das ist eine komplett andere Schaltung. Also es ist eine Feedback-Schaltung, wo sozusagen die 12BH7 geht ein Feedback zurück an die 12AX7 und dadurch wird das Signal geglättet. Also es ist weniger, ist eigentlich sehr viel cleaner. Also oder für eine Röhrenschaltung eigentlich sehr clean. Da gibt es auch immer diese Anleitung, beim LA2er gab es damals auch, und ich mache das halt immer so ein bisschen comic-mäßig. Das siehst du ja da auch. Der eine passt auf die andere auf und schaut halt, dass der Sound halt irgendwie geil rüberkommt und so weiter. Beim 176 haben wir auch die gleichen Röhren im Verstärker, aber wir haben eben an der Stelle keinen Push-Pull-Circuit, also mit so einem Feedback wie bei einem LA2er. Sondern wir haben im Endeffekt die eine Röhre ist nur vorgeschaltet und die andere kommt danach und dementsprechend ist der Sound nicht so clean. Wir haben also viel mehr Röhrenfärbung bei einem 176 als bei einem LA2er an der Stelle, obwohl die gleichen Röhren verwendet werden. Und das erkläre ich auch alles in diesen Guides jetzt wirklich sehr viel genauer, als ich jetzt hier gerade gesagt habe, wie die Schaltungen heißen, was genau da passiert. Und ich versuche das immer ein bisschen so zu veranschaulichen, dass es halt wirklich auch einfach verständlich wird. Also die 12BH7, die ist eigentlich immer direkt vom Ausgangsübertrager. Also ich habe das da so geschrieben, die weiß genau, was der Ausgangsübertrager sehen möchte und verpackt das Ganze schön und dann kriegt der Ausgangsübertrager da sein Geschenk überreicht mit dem richtig geilen Signal. Und das ist nur so ein kleines, das erwähne ich gar nicht an der Stelle, aber was man auch sieht, wie die Pfeile gezeichnet werden, wenn ihr euch das mal anguckt, da geht dieser Pfeil mit diesen riesen Spitzen rein und irgendwann wird der Pfeil selber immer dicker und die Spitzen immer kleiner und am Ende ist der Pfeil halt farbig und immer ganz bunt und so weiter. Also das ist, soll halt alles ein bisschen veranschaulichen, was da passiert, aber genau, an der Stelle einfach so, dass die gleichen Bauteile vorhanden sind, aber der Sound komplett ein anderer ist, der hinten rauskommt, weil die Schaltung außenrum unterschiedlich ist.
Also dieses PDF ist wirklich super schön. Also man sieht hier so den Fistbump zwischen den beiden Röhren und dann der Pfeil, der dann irgendwie mit so mit Geschenkband quasi nach der Veredelung umwickelt ist. Also super geil gemacht. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, kann man also sagen, man kann den Röhren schon einen, sag mal, gewissen Sound zuordnen, aber es kommt trotzdem immer ganz stark auf den Kontext an, in dem sie eingesetzt werden.
Auf jeden Fall, genau. Natürlich spielen die Röhren auch eine Rolle. Also das ist oft, wenn mich Leute fragen, wo sollen sie ihr Geld reinstecken, wenn sie jetzt irgendwie die Bauteile bei sich besorgen für einen Bausatz von uns, wo eben nicht alle Bauteile schon dabei sind, dann sage ich immer, die und die Röhre ist im Signalweg. Schaut, dass ihr da eine richtig gute kauft. Und also beim LA2er haben wir zum Beispiel zwei 12 AX7 drin, aber die eine kriegt eigentlich nur Sidechain-Signal. Das praktisch entscheidet, wie der Kompressor arbeitet. Die hört man nicht. Also das muss einfach eine ordentliche Röhre sein, aber wenn man so richtig audiophil werden möchte, dann gibt es eben die, die im Signalweg ist. Und wenn man da irgendwie Geld investieren möchte, dann ist das auf jeden Fall der richtige Punkt.
Ja. Ist das eigentlich ein Gerät, was schon Transistoren hat oder noch nicht?
Nee.
Vielleicht ist auch der, genau, der 1176 ist ja ein FIT. Also da sind Transistoren
drin. Da sind Trimmel drin, ja.
Genau. Also der hat ja, genau, wie gesagt, also das Prinzip sozusagen auch, wie das, was mit dem Signal gemacht wird, im Sinne von eben, du hast feste Threshold-Punkte, die mit einer Ratio-Stelleinstellung gekoppelt sind sozusagen. Auch das erkläre ich in diesem PDF ja ganz genau, wie es dazu kommt. Das ist quasi identisch, aber diese ganze, die Verstärkung ist eben bei einem 1176 über diesen FET, über diesen Transistor, und bei dem 176 ist es einfach ein Röhrenamp. Und das ist wirklich so, also ich habe Leute eben damals, als ich da in Berlin war, die haben gesagt, allein den Amp ohne den Kompressor, den würde ich schon nehmen. Das ist wirklich ein genialer Amp, der einfach so eine, der macht das, ja, man sagt immer, es gibt Wärme dazu, und so weiter. Das sind immer so Begrifflichkeiten, mit denen man irgendwie so als Laie überhaupt nichts anfangen kann. Aber es ist tatsächlich schwer, anders zu vermitteln. Das Signal wird echt fett und weich. Und die Transienten sind plötzlich irgendwie angenehm und also das muss man einfach gehört haben. Wie gesagt, man kann es ja auch anhören. Auf der Analog Vibes Webseite habe ich ja verschiedene Signale durch das Ding durchgejagt. Und man kann die auch als Samples runterladen.
Na cool.
Okay. Was würdest du sagen, wo, oder hast du schon mal im Vergleich gehört, so ein 1176 gegen den 176, was würdest du sagen, wo sind da die Klangunterschiede und was machen da eben die Röhren oder die Transistoren aus?
Es sind zwei Welten. Also das sind wirklich zwei Welten. Ich habe hier 476 verschiedenster Bauart quasi im Studio. Das sind wirklich einfach Arbeitstiere für Drums und Vocals, Bass, was auch immer. Aber wenn ich wirklich eine Färbung suche oder wirklich Mojo brauche oder, also das ist so eine ganz, wie sagt man, eine ganz bestimmte Soundästhetik, die dieses Ding vermittelt. Also es hat sowas instant, schon, also es klingt jetzt auch blöd, Instant Vintage, aber es hat so ein, wisst ihr, was ich meine? Die Mitten kommen ein Stück nach vorne, es wird oben ein bisschen weicher. Beim 176 ist es anders und was sich auch wirklich ganz stark unterscheidet, finde ich, ist, das könnt ihr auch in diesem Video sehen, ich habe hier teilweise über 10 dB Gain Reduction auf Signale draufgepackt oder also 10 dB weggenommen. Das hörst du kaum. Also natürlich hörst du das Gerät, es klingt super geil, aber du hörst die Kompression kaum. Und das ist das wirklich Phänomenale, wenn ich beim 176 10 dB, beim 1176 10 dB wegnehme, dann hörst du das sehr deutlich. Und das war auch damals, was Andreas Kurzig zum Beispiel, ein Filmmusikkomponist aus Berlin, bei dem ich damals auch im Studio war, der konnte das hier nicht fassen. Wir haben dann uns das verglichen mit einem Stay-Level, mit einem Gates. Und der klang viel komprimierter, obwohl er weniger komprimiert hat als der 176. Wir haben uns danach die Wave-Files quasi angeguckt, die wir aufgezeichnet haben. Das ist, also am Ende kam bei dem 176 eigentlich nur noch eine Wurst raus, aber das hast du nicht gehört. Ich muss mal ganz kurz meinen Rechner hier anstecken, weil der sagt mir gerade, dass er gerne Strom hätte.
Ja, aber du hast jetzt hier diese Vergleiche gebracht, aber wir reden jetzt hier nicht von besser oder schlechter, sondern von zwei einfach ganz unterschiedlichen, sagen wir mal, Farbtönen oder sowas, oder?
Ja, also eine komplett unterschiedliche Soundästhetik, würde ich sagen, an der Stelle.
Okay.
Also das ist ja, was wir vorher schon mal so angerissen haben. Jeder, der musikschaffend ist, hat ja seine Farbpalette. Und im Endeffekt ist das, was ich auch meinte, die musst du halt kennen, damit du weißt, wann du welche Farbe verwendest und wie die sich mit anderen vermischt. Und aus meiner Perspektive war aber auch immer dieses Wissen, das technische Wissen, was also auch auf dieser Ebene, wie ihr es in diesem PDF seht, einfach wichtig, um zu wissen, wie ich mit diesem Ding arbeiten kann, um halt am Ende das Ergebnis zu bekommen, was ich möchte.
Okay. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielen Kondensatoren und Widerstände? Also ich habe mich dann auch gefragt, okay, ich gestern Abend bei der Reamping-Box so, okay, können solche Bauteile auch für den Klang entscheidend sein? Und was fügen sie hinzu? Oder sind sie eigentlich nur dazu da, in Anführungszeichen, um die Schaltung umzusetzen?
Naja, also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt da in die Nesseln setzen soll, um jetzt darüber zu reden, ob jetzt ein Kohlepresswiderstand besser ist als ein Metallschichtwiderstand. Also könnt ihr euch, gibt's Forum-Threads, die sind voll damit, mit den Diskussionen, weil da gibt es immer die argumentieren, dass halt ein Kohlepresswiderstand ist technisch einfach schlechter als ein Metallschichtwiderstand und so weiter. Okay. Das kommt dann halt drauf an, was du willst. Ja, wenn du diesen Sound so praktisch nachempfinden willst, dann ist es vielleicht manchmal gar nicht das technisch Beste, aber es ist halt authentisch. Mhm. Und was das merken wir da, also ich meine, genau, dieses Fass mit analog-digital brauchen wir an der Stelle ja auch nicht aufmachen, aber technisch das besser.
Das habe ich auch
rausgelöscht. Das ist so, genau. Aber bei Kondensatoren ist es schon so, dass eben je nachdem, wo die im Schaltkreis verbaut sind, sind die zum Beispiel dafür verantwortlich, dass bestimmte Frequenzen nicht durchgehen oder nur bestimmte Frequenzen durchgehen. Und dann ist natürlich schon wichtig, wie sie das tun. Und da kannst du eigentlich jeden fragen, der irgendwie eine Gitarre hat, wo dieser Tone-Regler, da gibt's ja dann auch wieder, da kannst du verschiedene, das ist einfach nur ein Kondensator und der wird dann reingedreht oder rausgedreht. Dementsprechend wird quasi ein Teil des höhenlastigen Signals von dem Gitarrensignal einfach nicht mehr hörbar. Und je nachdem, wie der Kondensator das tut, klingt es halt schöner, also weicher oder nicht.
Okay. Klaus, dann haben wir noch den Übertrager.
Dann haben wir noch den Übertrager, genau. Und da muss ich jetzt ganz dumm fragen, was zum Geier ist ein Übertrager?
Naja, also man kann ja so einfach auch sagen, ein Trafo, also Transformator, ja, der
Ach,
überträgt,
das ist das Gleiche.
Also Übertrager sagt, es ist im Prinzip das Gleiche. Man sagt halt einfach, wenn Audio übertragen wird, dann sagt man Übertrager und bei einem Power-Trafo sagt man ja eigentlich Trafo, aber im Englischen gibt es nur ein Wort dafür, Transformer. Mhm. Und genau, letztendlich passiert, also was da passiert, ist zum Beispiel ein Impedanzangleich, also oder ein Lev im Pegelangleich zum Beispiel. Je nachdem, also was du möchtest. Also beim 176 haben wir halt zum Beispiel, hat ja eine feste Eingangsimpedanz von 600 Ohm und gibt das Ganze dann eben weiter an die Schaltung und die Schaltung braucht möglicherweise eine andere Impedanz und dementsprechend wird es über diesen Trafo gelöst. Und dann haben wir eben an der Stelle beim 176 jetzt diese Variable-Gain-Baustelle sozusagen. Und bevor das an den Röhrenamp weitergegeben wird, ist da wieder ein Übertrager dazwischen, der praktisch das genau so rüberbringt, dass die 12 AX7 damit was anfangen kann. Und genau, also es wird immer irgendwie Spannung umgewandelt, entweder dann eben hochgestuft, runtergestuft, dadurch wird eine Impedanzanpassung vorgenommen oder eine Pegelanpassung vorgenommen. Und das Gleiche ist natürlich bei einem Power-Trafo auch. Letztendlich wandelt er ja nur irgendeine Spannung, die reinkommt, um in eine andere Spannung, mit der dann das Gerät was anfangen kann.
Ja, das klingt für mich jetzt erstmal so sehr, sehr nüchtern. Also eine Spannung wird angepasst an ein gewisses, sagen wir mal, Arbeitsniveau, was erwartet wird. Ne? Und dennoch wird denen ja oft ein sehr klangprägendes Element zugeordnet. Ich meine, es gibt ja auch Geräte, wo dann damit geworben wird, ja, da sind, keine Ahnung, ich glaube Lundahl-Übertrager, das war mal so ein großer Werbebegriff oder ist immer noch bei SBL zum Beispiel. Was ist denn da so klangprägend dran?
Naja, also ich Ganz ehrlich, habe ich nicht die Kompetenz jetzt da so, also weil werden nicht wahrscheinlich jetzt Leute, die wirklich damit sich auseinandergesetzt haben, vielleicht Leute von Haufe oder sowas, die so die zuhören. Das sind verschiedene Legierungen, wie viele Wicklungen sind da drauf und so weiter. Also ich letztendlich gibt es ja schon, im Englischen sagt man ein Saturation, also wenn eine bestimmte Lautstärke da durch oder ein bestimmter Pegel durchgeht, dass die in die Sättigung gehen und dann dadurch halt Obertöne erzeugen. Und letztendlich machen Röhren sowas auch. Und manche Übertrager sind technisch so gut, und dazu zähle ich eigentlich auch die Lundahl, dass du eigentlich kaum eine Färbung hörst.
Okay.
Also die sind halt super transparent. Und das, was auch passiert, ist zum Beispiel halt, dass dann ein Signal symmetriert wird oder desymmetriert wird. Also auch das passiert eben über die Übertrager. Und das hört man ja auch oft, das ist übertragersymmetriert. Also dass eben im Gerät selbst quasi läuft halt ein unsymmetrisches Signal, und bevor es dann wieder rausgeht ins Studio, damit es eben das Signal symmetrisch wird, wird es über einen Übertrager symmetriert. Und das Ganze kannst du natürlich auch über ICs machen. Das ist dann aber halt, da ist ein Übertrager wesentlich, bei einem IC, wenn du da eben ein unsymmetrisches Signal dranhängst und er mag eigentlich ein symmetrisches sehen, dann kann der ganz schön beleidigt werden. Also beim Übertrager ist es, der ist da eher etwas entspannter.
Sehr gut. Okay, cool. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Frage, Martin. Wir machen dich groß, damit wir das für Social Media besser schneiden können. Mal vielleicht an alle Hörer und Hörerinnen auch der Hinweis, warum sollte jeder mal eine Hardware selbst gebaut haben und was kann man auch dadurch lernen?
Warum sollte jeder mal eine Hardware selbst gebaut haben? Das ist eine Erfahrung, die kann man eben vorher eigentlich kaum beschreiben. Also das hat einfach einen wahnsinnigen Impact auf deine Selbstwahrnehmung und auf deine, also wie soll ich sagen, du verschiebst eigentlich Grenzen damit, ja, und lernst am Ende natürlich wahnsinnig viel dabei. Aber das Hauptding ist eigentlich wirklich dieses, man steht vor etwas, was für einen ein Stück weit irgendwie unerreichbar ist, ein Stück weit ist es immer mystifiziert, und dann begibst du dich da rein, angeleitet am besten, und merkst dann am Ende, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist und es macht was mit dir. Also das ist natürlich das kann sich auch auf andere Lebensbereiche ausweiten, das hatte ich vorher schon mal erwähnt. Also das hat einen wahnsinnigen Selbstbefähigungsaspekt, also es lohnt sich wirklich, und es ist auch wirklich, wie es im Englischen sagt man, addictive, also man möchte, aber wenn man das einmal gemacht hat, ja, und dieses Gefühl auch hat und man merkt, man kann, also was man eigentlich erreichen kann, so, dann ist es wahrscheinlich nicht das letzte Gerät, das du gebaut hast. Und eigentlich alle, die bei uns einmal irgendwie ein Gerät gebaut haben, die haben dann danach noch ein anderes gebaut und noch ein anderes gebaut, weil sie einfach an der Stelle das erste Mal gemerkt haben, wow, ich kann das tatsächlich. Also ja, wenn ich das kann, dann kann ich das wahrscheinlich auch. Und dann nimmt es halt eine Dynamik an und irgendwann wirst du dann größenwahnsinnig und machst eine Kaffeemaschine oder irgendwas. Aber also genau, auf jeden Fall ist es ein super Selbstbefähigungsaspekt und ich kann es jedem einfach nur mal empfehlen, das zu machen. Und ich glaube eigentlich, so ein Stück weit kennen das diejenigen, die früher Lego gebaut haben. Lego ist ja nichts anderes im Endeffekt, nur für die Kinder damals. Ja, du hast die Bausteine, dann baust du was zusammen und dann freust du dich. Aber du kannst es halt nur angucken und in dem Fall hast du dann wirklich was, mit dem du richtig Musik machen kannst.
Ja. Ja, ich kann das bestätigen. Also ich habe ja gestern Abend die Reamping-Box gebaut und das steckt schon an. Ja. Und dann vor allen Dingen auch die schönen Bildchen und man baut das nach und die Drehregler schraubt man da dran und dann hat man da wirklich so ein Teil mit Reglern, an denen man drehen kann und so. Und das ist echt, jetzt muss hier nur noch funktionieren. Ich berichte euch davon auf meinem Instagram-Kanal.
Ich möchte noch eine Sache kurz anhängen, und zwar, weil, also was auch echt super wichtig ist, vielleicht für die Leute, die noch nicht mit dem Thema in Berührung gekommen sind, man steckt es immer in so eine Nerd-Ecke, dass das nicht High-End sein kann. Aber das stimmt nicht. Also das eben, und den Beweis haben wir eben angetreten. Man kann wirklich was machen, was mit High-End-Studio-Equipment, was man kaufen kann, und selbst mit Studiogeräten, die man eben nicht mehr kaufen kann, ebenbürtig ist. Es ist nicht einfach nur so ein Bastelei, sondern man kann wirklich auf dieses High-End-Level damit kommen. Und dieses Ergebnis kann man auch auf der Messe sehen, auf der Studioszene.
Sehr gut. Ja, ich meine, da gibt es ja auch den Mic Gain Booster und eben die Reamping Box. Und das kostet jeweils, glaube ich, 50 Euro netto. Und das ist ja eigentlich dann schon mal ein guter Einstieg.
Auf jeden Fall.
Martin, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit für uns genommen hast. Also im Chat sind auch sehr, sehr viele positive Reaktionen auf unseren Talk. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall, dich nächste Woche dann auf der Studioszene zu sehen. Und ich hoffe, wir haben auch mal Zeit. Und vielleicht baue ich dann den Mic-Gain-Booster. Klaus, das vielleicht brauchst du auch was.
Ja, ich muss zugeben, ich bin wirklich jetzt gerade ein bisschen angefixt, weil, also wie man gemerkt hat, ich habe wirklich null Ahnung für Elektrotechnik. Und trotzdem, also man hat ja genau das Ding einfach, du stehst oder du denkst, du kannst das nicht erreichen, du verstehst es einfach nicht. Ne? Es ist ein Buch mit 7 Siegeln. Aber wenn dich jemand an die Hand nimmt, ne, die das auch wirklich zum Beispiel mit schönen Bildern oder eben entsprechenden Videos, die aber halt nicht so in dieses ganz Trockene reingehen, sondern die einen an der Hand nehmen und sagen, guck mal, es ist nicht so schwer, so geht das, das machst du so und so, dann würde ich sagen, würde ich mir das zutrauen. Das einfach mal versuchen und ja, und lernen, wie das geht. Ne? Und deshalb, ich muss sagen, ich bin angefixt.
Es ist tatsächlich nur eine Frage der Übersetzung. Und ja. Weißt du, Jakob Erland von Güraf, einfach super Kerl, der hat mir teilweise auch an der Stelle ja geholfen, weil ich bin selber, wie gesagt, Autodidakt. Ja. Und dann habe ich einfach zum Beispiel auch gefragt, wie kann ich denn den Pultec-Schaltkreis oder den Filter so erklären, dass ihn jeder versteht. Mhm. Und Jakob schickt mir dann 2 Seiten DIN A4 zusammengeschrieben und so weiter. Also wirklich richtig, krass, richtig gut, dass ich es einfach auch vermitteln kann, weil diese technische Expertise fehlt mir an der Stelle. Aber da lerne ich halt auch jedes Mal dazu.
Mhm. Mega.
Okay. Ja, cool. Martin, nochmal vielen, vielen lieben Dank.
Absolut, vielen Dank.
Es ist eine Ehre. War wieder, ja. Wir hätten, glaube ich, noch ewig weiter quatschen können. Und es ist schön, wie man merkt, wie deine Leidenschaft hier auch übertragen wird. Also,
freut
vielen,
mich,
vielen
ja,
lieben Dank.
Mega. Hat mich gefreut, hier mal dabei sein zu dürfen wieder. Und ich freue mich auch mega auf die Studioszene. Wir sind schon in Vorbereitung an allen Ecken und Enden. Es wird gut.
Ja, okay. Ja, wir sind ja auch froh, dass du noch teilnehmen konntest, weil du hattest dich ja kurz vorher noch ausgeschlossen, was wir gar nicht wussten.
Oh Mann, das wäre was gewesen.
Okay, alles klar. Dann, ja, mach's gut und bis nächste Woche und Grüße an das Team.
Ja, vielen, vielen Dank.
Alles klar, danke.
Mach's gut.
Ciao. Tschüss. Ja, super Typ einfach, ne?
Ja, absolut.
Komm ja auch wirklich auf nächste Woche.
Also, genau wie du gerade gesagt hast, einfach diese Leidenschaft, die er da mitbringt und das halt wirklich als Autodidakt, es ist einfach krass, wie er sich da reingenördet hat, ne? Und wenn dann einfach so Sachen entstehen und ich habe jetzt gerade tatsächlich selber so Bilder im Kopf, dass ich halt vielleicht mal einfach so absolute Basics der E-Technik verstehe und lerne, wenn ich mich auch mal mit sowas beschäftige, ne? Und vielleicht einfach mal mit einem kleinen Kit anfangen, mal gucken, was dann so passiert, ne? Und
genau.
Ja, es ist einfach sowas, glaube ich, man braucht halt jemanden, der einen so ein bisschen motiviert und dann auch wirklich das entsprechende Material dazu liefert und zu sagen, so guck mal hier, ist gar nicht so schwer, fang mal damit an.
Genau. Super Typ. Und vielleicht noch mal ganz kurz der Hinweis, die Website ist analogvibes.com. Dort findet ihr wirklich sehr, sehr schöne Grafiken, alle Informationen, die ihr so braucht. Und ja, auf Instagram heißen sie analogvibes.gear, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wenn ihr nach analogvibes sucht, findet ihr den Kanal auf jeden Fall. Und ja, wie du sagst, ne, er hat das ganz gut übersetzt einfach. Mhm. Für Normalsterbliche ohne Elektrotechnikkenntnisse. Aber ich muss sagen, ich habe dann auch trotzdem manchmal noch in das Tutorial von Dr. Andreas Hau geguckt, habe da trotzdem manchmal reingeguckt, um mal die Schaltung auch zu verstehen, um mal zu verstehen, für welche Bauteile sind das überhaupt, die ich da verbaue und was machen sie ungefähr. So, ja, den Link dazu habe ich euch auch mal hier in die Kommentare gepackt, findet ihr auch auf der Website, wenn ihr einfach eingebt. Reamping, wozu braucht man's? Eigentlich voll der falsche Name für den Artikel, weil er zeigt da, wie man eine Reamping-Box baut, Schritt für Schritt. Mit Elementen, die man bei Konrad und so kaufen kann.
Cool.
Ja. Jo, da würde ich sagen, wo sind wir denn jetzt? Ich habe völlig den Faden verloren. Ach so, Faden verloren ist echt im Moment so mein Ding. Ich sitze hier, gucke, dass ich Hotels finde für Hundebesitzer, gucke, dass wir Internet kriegen am Stand und ja, ich bin gespannt. Nächste Woche ist es endlich soweit. Ich bin froh, wenn es soweit ist,
ja.
Dankbar, wenn es auch erfolgreich zu Ende ist.
Ja.
Und aber ja, Leute, ich meine, was muss ich euch noch mehr sagen? Mhm. Nächste Woche Studioszene, 22. bis 24.10. in Hamburg. Tickets gibt's noch unter tickets.liedcon.com und mit dem Rabattcode StudioSofa10 erhaltet ihr 10% Rabatt auf eure Ticketbestellung. Und wer ist alles dabei? Warren Ewart, Kali Reinhardt, Zino Mikurai, Julia Bergen, David Bonk, Julia Borelli, Philipp Schwer, Moritz Enders, oh Gott. Dom Revinius, ja, zum Teil waren sie alle ja schon im Podcast und natürlich ist auch Henning Verlage dabei. Und da habe ich eine kleine Anekdote mitgebracht. Ich habe neulich mit meiner Oma telefoniert. Mhm. Und sie hat mir erzählt, dass sie auf Dreisat ein Konzert von Bülent Ceylan geguckt hat. Oh. Und dass sie es gar nicht so schlecht fand. Normalerweise wäre diese Schrei- und Schrammelmusik nicht so ihr Ding. Aber sie hat dann gesagt, der Bülent Ceylan, der hätte ja schon gute Texte. Der macht jetzt mittlerweile Metal-Musik, also wirklich mit richtig guten deutschen Texten. Muss man wirklich sagen, ich hatte zufällig auch gleichzeitig reingeschaut und Henning Verlage ist ja auf der Studioszene. Mhm. Und zeigt in seiner Masterclass, wie er dieses, ja, das neue Album von Bülent Ceylan am Rechner in the Box produziert hat. Und dann war ich halt stolz, dass ich meiner Oma sagen kann, und Oma, das, was ich da mache, so, was ich da so arbeite, das ist der Typ, der das produziert hat im Tonstudio, der erklärt, wie das entstand.
Oma, da wo du früher immer gesagt hast, lern was Vernünftiges.
Genau, das ist das, was ich jetzt mache, Oma.
Sehr gut.
Ja, und vor allem den gibt es noch Insights-Programm, muss ich auch sagen, wirklich ziemlich coole Sachen. Mhm. Da zeigt Warren Ewart, wie ihr mit dem ganzen Bums hier auch Geld verdienen kann. Also how to make money with your studio business. Also ihr wisst schon, mein Wording ist heute wieder der Wahnsinn. Mhm. Bei mir auf der Stirn steht einfach nur noch Egalität. Es gilt jetzt einfach nur noch die To-Dos abzuarbeiten, die da auf meiner Liste stehen und alles andere ist egal. Und ja, dann gibt es noch der Henning Verlage zeigt auch noch, mit welchen KI-Tools man ganz tolle Popmusik produzieren kann. Und ihr wisst, es ist einfach ein geiles Event. Ihr müsst dabei sein. Tickets, leadcon.com. Und wir sehen uns nächste Woche.
Und natürlich sich mit Martin über E-Technik und Siebträgermaschinen unterhalten.
Genau. Und viele Sachen gibt es auch noch im Home-Studio. Findet ihr auch auf unserer Website soundrecording.de. Ihr macht das schon. Ihr seid ja da internetaffin.
Ja, richtig. Das kriegst du schon hin.
Genau. Mixdown der Woche.
Ja.
Hast du was gemischt?
Gab es tatsächlich bei mir diesmal gar nicht so viel. Ich habe diese Woche auch gar nicht so viel gemacht, weil es momentan bei mir projektmäßig ein bisschen ruhiger wird. Das ist tatsächlich ganz gut, weil dann kann ich mich um ein paar völlig andere Dinge kümmern. Und deshalb gab es bei mir gar nichts Besonderes. Was war denn bei dir los?
Ja, wenn man die Studioszene plant, dann muss man natürlich auch plötzlich für so ein Award, eine Awardverleihung, die A-Word, der im Zusammenhang mit der AV-Con steht. Und die AV-Con findet ja auch gleichzeitig mit der Leadcon und der Studioszene statt. Also AV-Con ist auch ein Themenbereich, wo es um das Thema Festinstallationen geht. Beispielsweise Collaboration und Conferencing Tools oder AV over IP oder generell solche Technologien. Und da gibt es eine Award-Verleihung. Da muss ich mit einer Kollegin 37 Einspieler aufnehmen, beziehungsweise Voice-Overs für diese Verleihung. Und dann ging es dann so, ja. Weil echt shit, ey, ich hab den, das Highlight habe ich eigentlich verpasst. Ich habe es dir, glaube ich, geschrieben. Habe ich es dir geschrieben?
Du hast mir auf jeden Fall was geschrieben.
Da waren so tolle Wörter drin, wie beispielsweise, Moment, ich muss
das ging um ein USB-Kabel, wo ich mich schon total gefreut habe. Ne? Das hast du mir jedenfalls geschrieben.
War es USB?
Mhm, es war USB.
Moment, es war da auf jeden Fall einen ganz tollen Namen. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich es finde. Hast du irgendwas zum Überbrücken? Weil Leute, das musst euch das...
Such du mal ruhig einfach. Also du hast mir von USB-Kabel geschrieben und da war schon, in mir kochte es leicht, weil ihr kennt meine Hassliebe zu USB. Und ja, als es dann... Du warst es, okay.
Also die Finalisten in der Kategorie Control Room and Security sind, und ich nenne jetzt nur einen, Lindy 100 Meter USB 3.2 Gen 1 Cut 6A HD Bates T Extender.
What the hell?
Und solche Sachen musste ich dann aufnehmen und noch produzieren. Ja, das habe ich getan mit einem SM7B in Kombination mit meinem SPL Gold Mic und am Ende des Tages habe ich herausgefunden, dass das gar nicht so die richtige Wahl war, diese Kombination. Ich hätte, glaube ich, eher das SM7B Clean nutzen sollen, weil der Gold Mic echt schon noch so ein bisschen färbt, was jetzt für eine so eine Ansprache vielleicht ein bisschen drüber war.
Aber da muss es doch eigentlich so eine Kinostimme sein, oder?
So, ja, ja, genau.
Oscar goes to.
Genau, es hat dann eine Kollegin gemacht von mir, die, sie ist dann so, ja, Marc, du hast doch ein Mikrofon zu Hause. Und ja, Anna, du hast doch mal hier Campusradio moderiert. Ihr macht das schon.
Aber sag mal, also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also nur mal jetzt ganz blöd gefragt. Ein USB-Kabel ist normalerweise, wird ja gesagt, die sollen nicht länger als 3 Meter sein, weil ist so. Und danach müssen die ja eben über so einen aktiven Verstärker verlängert werden. Wir reden jetzt gerade von einem 100-Meter-Kabel?
Ja, das wird wahrscheinlich so geil sein, dass das alles funktioniert.
Ja, aber das muss ja aktiv verstärkt, also ja klar, das geht natürlich, aber ich wusste nicht, dass es 100 Meter USB-Kabel mit irgendwie Mordsverstärkung gibt.
Meinst du, ich hätte das rausgesucht?
Weiß ich doch nicht.
Nee, habe ich nicht. Hat das nicht interessiert, was das ist.
Also ich weiß auch nicht, was man mit 100 Meter USB-Kabel macht, außer jetzt irgendwie das ja, Büro gut, da am anderen ja Ende des Stockwerks zu, keine Ahnung.
Zu USB-ieren.
Zu USB-ieren, genau.
Genau. Danach. Ja, wahrscheinlich ist das auch der Grund. Also hoffentlich hören meine Kollegen und Kolleginnen das hier nicht, ey.
Ja, also was machen, ne?
Ja, gut, die hören das sowieso nicht. Ich will mich ja nicht über meine über das Thema meiner Kollegen lustig machen.
Ja. Okay. Aber spannend. Also, ja, ich bin mal gespannt, wer in dieser Kategorie gewinnt.
Ich könnte es dir sagen.
Achso, okay. Ja. Kannst du denn die anderen Mitbewerber noch nennen? Weil wir haben jetzt hier das USB-Kabel genannt, aber
ich habe jetzt so weit hochgescrollt, ich weiß es nicht mehr. Ich wollte noch was anderes suchen. Hier waren noch ein paar andere geile Namen dabei. Finde ich jetzt nicht mehr.
Okay.
Mach weiter. Ist ja nicht so wichtig.
Alles klar.
Ah, doch, Lightwear TPX 4x3 TX20 RX107. Fand ich auch richtig gut.
Aber was ist denn das?
Keine Ahnung.
Auch ein Kabel oder?
Nein, ich weiß es nicht.
Okay.
Keine Ahnung.
Also Lightwear klingt wie, das könnte zum Beispiel ein optisches Kabel sein, oder?
Steht auf jeden Fall in Kombination mit Collaboration and Conferencing.
Okay. Ja, lassen wir mal so stehen. Werden wir ja wahrscheinlich bei der Studioszene noch erfahren, wer da der Gewinner in der jeweiligen Kategorie ist. Ne?
Du schraubst jetzt den Gear Corner hier zusammen.
Richtig. Dann, genau.
Oder lötest den zusammen.
Löten, ja. Wo wir hier bei speziellen Bauteilen und auch Vorverstärkern eben waren. Wir reden über ein neues Audio-Interface von Black Lion Audio. Und zwar das Revolution 14x16 oder 14x16. Das ist speziell, weil es ist so ein 1HE 19 Zoll Interface. Wir haben vorne unsere so oft standardmäßigen 2 Kombibuchsen mit den 2 großen Potis daneben, so ein paar Meter. Und wir haben vorne schon mal 3 Kopfhörerausgänge. Das ist eine ganze Menge. Also 3 Kopfhörerausgänge, braucht man so viel? Also ja, blöde Frage. Es wird sicher natürlich Situationen geben, wo man so viel braucht. Aber der Standard, es hat sich ja immer mehr so zu 2 Kopfhörerausgängen.
Ich finde das schon echt ganz cool, muss ich sagen.
Ja.
Wenn man irgendwie so mit dem Engineer, also für so Home Recording, finde ich das eigentlich ganz cool. Wenn du beispielsweise, also dann brauchst du halt nicht noch extra einen Kopfhörerverstärker, um noch zusätzlich irgendwie was auszuspielen, weil manchmal sitzt du ja mit dem Engineer da, also einer macht so einen Operator, der andere Musiker ist dann irgendwie noch dabei und der von der Band und dann der Sänger singt ein und dann brauchst du halt noch einen dritten. Ne?
Logisch, klar.
Vielleicht finde ich das eigentlich nicht.
Es ist halt lustig, wie immer mehr Kopfhörerverstärker in die Audio-Interfaces reinwandern. Aber gucken wir mal kurz auf die Rückseite. Auf der Rückseite haben wir nochmal 4 Kombibuchsen, wobei das jetzt nicht insgesamt 6 sind. Also es sind zwar 6 Buchsen, aber auf der Rückseite sind nochmal die vorderen beiden gespiegelt. Also sprich, wenn auf der Vorderseite was eingesteckt wird, dann sind die ersten beiden auf der Rückseite tot. Dann gibt es für jeden von diesen 4 Eingängen insgesamt einen Insert-Weg mit Send and Return. Dann gibt es Monitorausgänge auf Klinke links, rechts und nochmal einen weiteren analogen Ausgang. Also wir haben jeweils 4 analoge Eingänge, 4 analoge Ausgänge. Wir haben SPDIF, Ein- und Ausgang. Und wir haben einmal ADAT, Ein- und Ausgang. Also 4-mal analog und 10-mal digital. Dazu kommt WordClock auf der Rückseite, USB. Aber das weitere spannende Feature an dem Interface sind die sogenannten, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich würde sagen Auteur-Preamps, die in den ersten beiden Kanälen drin sind. Kanal 3 und 4 sind einfach in Anführungszeichen normal vorverstärkt. Und die haben ein spezielles Verhalten. Und zwar sollen die sich verhalten, wenn man niedrige Gain-Pegel verwendet, wie ein klassischer amerikanischer Vorverstärker. Und bei höheren Pegeln wie ein britischer Vorverstärker.
Ja, wenn wir jetzt Martin hier hätten, ne?
Also das klingt ja für mich irgendwie wie, Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Also wenn es jetzt um Gitarrenverstärker gehen würde, dann würde ich sagen, ja okay, das eine ist Vox, das andere ist Marshall.
Aber was sich mir jetzt nicht ganz erschließt, ist, warum ist das Gain abhängig? Also wenn ich den Sound des Amerikanischen mag, kann ich den ja oft nicht nutzen, wenn ich jetzt einen hohen Gain benutze. Dann ist er automatisch britisch. Das ist mir nicht ganz klar.
Ja.
Also auf jeden Fall interessant, mal was anderes. Ne? Hat man, glaube ich, so noch nicht in einem Interface. Das ist also quasi, dass der Preamp so sich klanglich dynamisch ändert, je nachdem, wie man ihn einpegelt. Aber auf jeden Fall eine interessante Idee. Und
interessant, ihr wisst ja, ne?
Nein, nein, das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern das ist einfach ein Flavor, den es so noch nicht gibt.
Ein Flavor. Wir haben ja den gleichen Flavor heute, ne? Wir haben beige.
Ja, wir haben den gleichen Flavor, eindeutig, ja. Preislich sind wir hier bei gut 1600 Euro. Ist eine Ansage, würde ich sagen. Vor allen Dingen, wenn man die Anzahl der Ein- und Ausgänge betrachtet. Aber wenn entsprechende Technik verbaut ist, alles fein. So, dann hast du hier noch was rausgesucht. Und zwar gibt es jetzt ein Update von dem Plugin Transit. Das ist eine Kooperation zwischen Baby Audio und Andrew Huang, Creator, den ich sehr, sehr schätze, weil er ziemlich crazy Zeug macht seit vielen Jahren. Und hast du die erste Version davon benutzt? Weil ich weiß auch nur, dass es das gibt, aber ich habe es nie benutzt.
Nee, ich habe es tatsächlich nicht benutzt. Ich glaube, ich habe es. Ich habe viele Sachen von denen, ja, also diesen Parallel Aggressor, dann dieses VHS, Super VHS haben die, dann haben die dieses Type, so diesen, diesen Kompressor, der ordentlich aggressiv sein kann. Mhm. Und was hatte ich denn neulich noch? Da kam auch letzte Woche oder vor zwei Wochen kam noch was raus. Aha, Humanoid.
Die sind sehr, sehr fleißig auf jeden Fall.
Humanoid, jetzt habe ich's. Hm? Genau. Bin auch ein riesen Fan von den Sachen und deshalb habe ich jetzt den Transit auch reingepackt hier.
Genau. Also auf jeden Fall Crazy Effects Plugin, was, glaube ich, die erste Version kam vor einem Jahr ungefähr raus, also jetzt knapp ein Jahr später dann die nächste Version mit vielen Änderungen. Die Leute, die es kennen, werden es sicherlich wahrscheinlich schon upgedatet haben. Und ansonsten ist es sicherlich ein toller Klangverbieger. Aber wie gesagt, ich kann nichts dazu sagen. Ich habe es selber noch nicht benutzt. Was gab es noch diese Woche? Es gab eine Farbanpassung im Hause Arturia, nämlich das Minilab Mark III gibt es jetzt auch in Mintfarben. Ganz spezielle Farbe. Sieht aber irgendwie ganz cool aus. Und also, dann
wahrscheinlich
gab's
kommen da noch andere Pastelltöne raus.
Bestimmt.
Die schon gibt.
Ja. Dann gab es noch so ein paar Kleinigkeiten in Sachen Software. Kam gestern noch der Newsletter rum, dass Native Instruments jetzt den Support für die Hardware von Maschine, also Mark I und Mark II, einstellt. Mhm. Demnächst mit den nächsten Updates, die da kommen. Aber da muss man sagen, die Hardware ist mittlerweile echt alt. Also die hat es einige Jahre lang getan. Die ist dann, glaube ich, mit Maschine 3, was irgendwann dann demnächst mal erscheinen soll, nicht mehr kompatibel. Ansonsten, es gab ein Update bei Electron, nämlich der Digitakt 2 hat jetzt endlich Overbridge-Support nach diversen Monaten. Hat gedauert, aber funktioniert endlich. Overbridge war immer mal so ein Thema, aber ich glaube, inzwischen ist das alles ziemlich stabil. Und was ich noch kurz reinschmeißen würde, ist die Firma mit dem B am Anfang. Die haben ja vor einiger Zeit mal, die bauen ja immer so Mini-Synthesizer inzwischen und die haben einen meiner absoluten Favorites, den Roland JP8000, in ein Mini-Gerät mal verwandelt, in den JT4000. Das ist so ein, ich glaube, 49-Euro-Ding. So mit Miniaturtastatur und drei Potis und ein paar Knöpfen. Aber der hatte keine klassische MIDI-Buchse. Und jetzt gibt's das. Okay. Jetzt gibt's den JT4000M mit MIDI-Buchse. Also, ja, nettes Update. Ob sich der Preis geändert hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber schön, dass es ihn mit MIDI jetzt gibt. Also mit 5-Pulldien-MIDI.
Ja, schön.
Ja. Du bist doch immer jemand, der sagt, es ist toll, wenn irgendwo eine MIDI-Buchse dran ist. An jedem Audio-Interface sollte eine MIDI-Buchse dran sein.
Ich schlafe seit 3 Wochen nicht mehr.
Ach so.
Und bin seit immer morgens um 5 Uhr wach, sitze 10 bis 12 Stunden, 12 Stunden am Rechner. Und jetzt, wie gesagt, Egalität. Bis zur nächsten Woche ist mir das egal, ob irgendwo eine MIDI-Buchse dran ist.
Ja, guck mal, da kann jetzt zum Beispiel egal sein, dass an dem Revolution von Blackline Audio keine MIDI-Buchse dran ist.
Genau.
Das ist rein Audio.
So. War an dem Universal Audio Apollo X Gen 2 was dran? Nee.
Das ist eine sehr gute Frage. Sollen wir das nachgucken? Nicht. Also ich würde Ihnen zutrauen, dass es dann nicht dran ist.
Nee, es ist keine dran.
Es ist keine dran. Es ist ein Skandal, möchte man schon fast sagen. Ne? Keine Mini-Buchse dran.
Genau. Ich krieg demnächst eins geschickt.
Oh, okay.
Ja, für Ende des Monats kann ich euch davon berichten.
Ja.
Jo.
Muss ich immer noch sagen,
sagen,
Daumen nach oben für RME, dass sie an den großen Interfaces zwei Midi-Buchsen dran oder zwei Paare dran tun. Sehr geil.
Jo, so. Ich würde sagen, Mama sagt zu, Deckel drauf. Ihr kommt alle nächste Woche zur Studioszene.
Ja.
Das gibt es nächste Woche von Klausi hier Haue.
Genau, letzter Podcast und, vor der Studioszene. Also, ne?
Genau, also nächste Woche dann dreimal, jeden Tag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag könnt ihr vorbeikommen an Studiosofa. Wir haben dabei Tino Mikorei, Julia Bergen in einem Talk, dann haben wir Lennart und Benedikt zusammen mit Dom Revinius, also zum Thema Immersive Audio im K-Pop. Wir gucken mal, wie wir das zusammenkriegen.
Okay.
Und
das klingt
Philipp
spannend.
Schwer und Kalli Reinhardt in einem Podcast zum Thema AI im Arrangement. Ja.
Sehr cool.
Wir sind gespannt. Also, Studioszene-Ticket. Sichern, tickets.leadcon.com. Es gibt auch eine Networking-Party am ersten Tag. Würde mich freuen, euch da zu sehen. Tickets dafür gibt es auch in unserem Ticketshop. Und ja, Studiosofa 10 kriegt ihr 10% Rabatt. Und ich gehe jetzt mal ein Hotel suchen für hundefreundliche Hotels suchen.
Sehr gut, alles klar. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, machen wir Schluss an der Stelle. Und erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn es wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank an den lieben Martin, dass er uns hier die Analog Vibes gebracht hat. Ich frage nicht, wer nächste Woche dabei ist, denn da sind wir in Hamburg.
Habe ich ja schon erzählt.
Richtig, genau, so ist das. Und ihr seid alle da, gesund und habt Spaß. Macht's gut und tschüss.
Ciao, bis nächste Woche.